Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, wo ich, ja, oder wir beziehungsweise nochmal über Star Trek reden, über eine Star Trek Folge, die sich jemand gewünscht hat, dass wir sie besprechen, nämlich die TNG Folge Parallelen. Und ich sehe Parallelen zu unseren letzten Aufnahmen, denn die sind mit einer ähnlichen Crew oder eigentlich derselben Crew bestritten worden. Am anderen Ende von Studio Link. Hallo Tanja.
Hallo.
Und natürlich auch der mittlerweile am Boden liegende Micha. Hallo Micha.
Hallo, auf der Couch, nicht auf dem Boden.
Ah ja, stimmt. Da muss ich noch erwähnen, der gute Nerdpunk von Twitter, auch ein Micha, der hat sich diese Folge gewünscht, nämlich die Folge Parallelen oder Parallels. Die 11. Folge der 7. Staffel von TNG, ausgestrahlt in den USA am 28. November 1993. Bei uns deutlich später, aber auch gar nicht so viel, am 7. Juli 1994. Das wirkt, für mich wirkt das so 90er mittlerweile zu, denke ich mir mal, es ist so schwierig, das auszusprechen für mich. Weil es ist so 2004, 2008, aber 1993 wirkt so, das war doch gerade erst, oder?
Ja, das Schlimme ist ja, dass Leute, die 2000 geboren wurden, mittlerweile schon mehr als volljährig sind.
Ja, das ist. Ja, oder wenn ich dann, wenn ich wieder mal eine hübsche Schauspielerin sehe, sie google und sehe, ach, Geburtsjahr, dann denke ich, habe ich letztens gesehen, Geburtsjahr 1994. Da dachte ich so, Alter, die ist ja noch minderjährig. Habe ich bei näherer Betrachtung fiel mir dann ein, nein, ist sie nicht.
Ja, naja, ist schon gut. Erschreckend.
Ein bisschen. Aber nicht erschreckend ist das Team, das diese Folge hinter der Kamera zuständig gewesen ist. Das war als Autor nämlich der gute Brandon Braga, und der gute Robert Wymer hat Regie geführt. Beide, kann man sagen, durchaus schon Veteranen, ne? Gerade der gute Braga.
Ja, auf jeden Fall.
Ja. Wir starten eigentlich mal so ein bisschen sehr, also ungewöhnlich, nämlich in einem Raumschiff, das nicht die Enterprise ist, sondern ein Shuttle, in dem der
mit
gute Worf sitzt.
Eigennamen.
Ja, mit einem Eigennamen ein Podcast aufnimmt, beziehungsweise ein persönliches Computerlogbuch, in dem er halt darüber berichtet, dass er halt bei einem Buttlet-Wettbewerb war, was der Klingone halt so im Urlaub macht, ne? Und dass er diesen Buttlet-Wettbewerb haushoch gewonnen hat und als Beweis, weil für eine Tonbandaufnahme ist es wichtig, dann die Trophäe dann noch zu zeigen, hat er die, und die sieht total spektakulär aus, oder?
Mhm. Ja, typisch klingonisch, oder?
Genau, die Absolut. Hat so ein bisschen was von dem Klingonen-Logo, das man ja so stilisiert kennt.
Ja, stimmt.
Auf jeden Fall, ja, und wie alles klingonisch, ne? Wenn man stolpert und versehentlich drauffällt, ist man gleich tot, ne?
Das wäre so.
Also dieses Potenzial, sich aufzuspießen, ist bei den Klingonen ja prinzipiell da, ne? Ich finde das ganz furchtbar.
Ist es auch. Aber ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich mindestens drei Leute dafür, also wenn er sagt, dafür sind schon Leute gestorben, meint er das nicht im übertragenen Sinne.
Weißt du, wahrscheinlich,
darauf sind drei Leute gestorben. Letztens ist eine Polonaise an dem Ding hängen geblieben. Naja, auf jeden Fall berichtet er halt von diesem Wettbewerb und dass er da halt gewonnen hat und darauf natürlich sehr, sehr stolz ist, aber sich jetzt auf seinen Dienst an Bord der Enterprise wieder freut, aber ihn eine dunkle Vorahnung beschleicht. Und da sehen wir ihn, wie er dann nach an Bord ist mit Riker und durch die Gänge schlendert und Riker ihm schon was so ein bisschen von der Story dieser Folge sagt, dass da eine Sensorenphalanx ist und na, dass man keine Signale mehr hat und sobald er wieder auf der Brücke ist, soll er gleich mal danach scannen und Worf sieht, er sieht deutlich aus wie so ein kleines gehetztes Tier. Ne? Er guckt so immer so in alle Ecken und ne, er fühlt sich so ein bisschen unwohl, das merkt man. Und man denkt so als Zuschauer, was ist denn das jetzt? Was war dieses Ungewohnte, die dunkle Vorahnung von Worf und warum guckt er so misstrauisch? Was ja auch von Riker quittiert wird mit, alles okay bei Ihnen? Und dann erwähnt ja Worf, Geburtstag. Und ich habe gedacht, es gibt eine Überraschungsparty für mich. Was ja Riker mit schauspielerischem Geschick sagt, er ist gar nicht der Typ für Überraschungspartys. Macht dann aber erstmal die Tür auf, was ich irgendwie auch geil fand. Er macht nur die Tür auf, gehen Sie bitte rein.
Ja, auch die, nicht der Typ die Formulierung ist. Die Formulierung von Worf, ne? Eine unerwartete, gesellige Zusammenkunft. Nein, ja, genau. Das würde ich doch nie tun. Ich hasse Partys, Überraschung.
Ja. Ne? Und man nimmt das doch Riker nicht ab.
Social oder? Gathering.
Absolut. Man nimmt so weiter.
Aber er macht das schon gut, ne?
Ja, definitiv. Da hat übrigens Sheldon viel von seinem Verhalten her. Ich glaube auch von den Begrifflichkeiten. Ja. Dass wir da, als er da mit der sozialen, ne, das, oh, ist das eine, tut mir leid, ein Geschenk zu kaufen, ist eine nicht optionale gesellschaftliche Konvention.
Ach so, das, na dann.
Da, ja, genau so. Das ist wirklich total daher. Und ich muss sagen, ich finde schon diesen Blick von Frakes super. Und auch wie er die Tür aufmacht und Worf halt dann so in sein Quartier geht, sichtlich erleichtert. Im ersten Moment ist da. Er sieht aber aus, als kann er gleich einen Angriff abwehren, ne? Also mit dieser Trophäe. Ja.
Worf hat die besten Gesichtsausdrücke in der ganzen Serie, in dieser Folge. Das ist die Mimik von Worf. Ist stellenweise, ist so hat man ihn noch nie gesehen, beziehungsweise immer so. So, ich weiß gar nicht wie, zwischen überrascht, entsetzt. Ja,
auch Respekt, dass er das überhaupt hinkriegt unter dieser Maske. Ich denke ja immer, es ist total schwer, wenn man nicht so viel bewegen kann. Gute Augenbrauen hat er noch irgendwie, aber von der Stirn und so sehen wir ja fast von seinem Original, sag ich mal, nichts. Ne? Und es gibt uns ja eigentlich so viel Ausdruck, die Augenbrauen und die Stirn auch zu bewegen.
Es geht viel über die Augen.
Und er kriegt das gut hin.
Sehr viel über die Augen.
Ja, total.
Vor allen Dingen, weil Michael Dorn ja auch immer so ein bisschen den Ruf hatte, ja, er ist nicht so der beste Schauspieler und er ist so typecastet und das ist halt das, was er kann. Aber ganz ehrlich, das macht er auch wirklich fantastisch, oder?
Ja, also ich finde die Rolle super reingepasst.
Ich sehe ihn immer gerne. Ich finde es auch immer noch witzig. Kennt ihr Ted 2? Von,
nicht gesehen, nein.
Ich kenne ihn aber nicht gesehen, genau.
Also, ihr wisst auch, was es ist mit dem sprechenden Teddybär.
Ja, klar. Halt, klar.
Und in Ted 2 sind die am Ende auf einer Comic-Con. Und auf der Comic-Con läuft unter anderem Michael Dorn rum, der im Worf-Kostüm unterwegs ist. Das ist kein Witz, es ist wirklich Michael Dorn, der als Worf verkleidet auf der Comic-Con rumrennt. Das ist großartig und der hat ein paar richtig schöne Szenen da. Er ist aber da deutlich schmaler, also mittlerweile ist er nicht mehr so kräftig, wie er da war, sondern er ist deutlich schmaler halt geworden.
Ja, der ist, glaube ich, schon seit vielen Jahren Veganer, ne? Und hat in der Zeit, glaube ich, auch sehr viel abgenommen. Mhm.
Ja, ja, das sieht man da. Aber es ist einfach herrlich, wie er da wirklich, Michael Dorn rennt in einem Wurfkostüm über die Comic-Con. Finde ich einfach von der Idee schon total witzig. Was ich da witzig fand, ist, als er sich diese Trophäe auf den Tisch gestellt hat, dass er sie dann erst nochmal so gerade dreht.
Ja,
und
ist
euch dieses Schild im Hintergrund aufgefallen, was dann später abgehängt wird für das Bild? Das wird ja angestrahlt von so einem roten Strahler.
Generell, die ganzen Objekte an den Wänden sind entweder indirekt beleuchtet mit roten Lichtern oder irgendwie angestrahlt, ja, alle.
Es ist so ein bisschen so wie die klingonische Heimatwelt, ne?
diesen
Rotton
so wie es auf
und
den
so.
Schiffen und so dann auch war.
Ja, dass er das so in seinem Quartier so ein bisschen nachstellt, was man ja auch verstehen kann halt. Ne? Und dann geht natürlich der kampferprobte Klingone im Unsicherheitschef des Flaggschiffs der Föderation unbedarft in einen weiteren dunklen Raum und wird überrascht von seinen Freunden, die da stehen und alle eine Party machen. Und
Überraschung!
Und mit so schönen, hier, wie heißt das, diese Luftschlangen, die da hochkommen.
Diese Luftschlangen, also ganz ehrlich, wenn ich mit sowas überrascht würde, dann würde ich erstmal checken, ob ich mich irgendwie auf Krebs untersuchen lassen muss. Habt ihr gesehen, wie die leuchten?
Ja, einmal das, aber ich fand auch super, wie man sich anschleichen kann an den Sicherheitschef, an den kampferprobten Klingonen. Wie sie alle um die Ecke standen und ich fand es auch schön, wir sehen Beverly, wir sehen Data, Geordi und Troy und noch drei No-Names, zwei davon haben noch Hüte, Partyhüte bereits auf. Ne? Aber man sagt, alle seine besten Freunde sind da. Und Riker kommt rein, der natürlich sagt, ich liebe Partys und hat dieses geile Riker-Grinsen im Gesicht und setzt ihm diesen Hut auf, den Partyhut.
Boah, sieht so schlimm aus, ja.
Furchtbar.
Mit dem Gummi um den...
Ist großartig. Es muss ein langes Gummi gewesen sein. Ja, und dann haben wir mal ein sehr entspanntes Intro gehabt. Also Pre-Intro halt. Ne? Und dann sind wir nach dem Intro bei einer typischen ich muss den Kuchen auspusten Szene. Es ging kein Feueralarm los. Ja, ist schon großartig. Ja, wie sie halt alle ihm noch zum Geburtstag halt gratulieren und er soll die Torte anschneiden, die da ja, glaube ich, noch auch ist auch schon eine Schokoladentorte, oder?
Ist eine Schokoladentorte, Und die sieht total gut aus, oder?
Super aus.
Ja, die Eier
sind so Schokoladenplatten reingesteckt. Oh, die sieht wahnsinnig gut aus.
Ich würde sagen, die Schokoladentorte sah aus wie Schokolade, mit Schokolade gefüllt und Schokolade drauf. Das war
eigentlich
nur ein Berg Schokolade gewesen.
Ja. Und dann kam ja Data.
Ah, großartig.
Der angemalt
ist. Ganz kurz noch, ganz noch zur Torte noch. Also die haben diese Szene ja offenbar mehrfach gedreht und halt einmal aus der einen und dann aus der anderen Perspektive. Und das sieht man halt leider an der Torte und auch an den Geschenken dann oder an dem Geschenk von Data. Die Torte, als sie reinkommt, hat sie 18 Kerzen. Und als er sie von der anderen Seite ausbläst, sind es nur noch 17 Kerzen.
Ah,
ja, wollte ich ja, mal so sagen.
Man sieht es auch in der späteren Szene noch, wenn sie dann jeder so ein Stück Kuchen bekommen, dass diese Stücke Kuchen absurd groß sind, die sie auf ihren Tellern haben. Ja. Wo ich mir gesagt, mich gefragt habe, Alter, wer sollen die 5 Kilo essen? Schön ist, dass jetzt Data kommt und Data hat ein Geschenk dabei. Ein selbstgemaltes und anscheinend auch selbst eingepacktes Bild von sich selber. Also gemalt in seiner expressionistischen Phase ist er angelangt. Und
die
hat
Schlacht Bild von gemalt. Haros.
Und da habe ich mich gefragt, wie geil ist das eigentlich, jemanden ein Geschenk selber zu basteln und das ist auch noch so, dass er es bei sich zu Hause hinhängen muss.
Ja, es ist schon ein bisschen eine Zumutung.
Also ich mal übergriffig, weißt du? Wenn ich jetzt, Tanja, wenn du mich auf deinen Geburtstag einlädst, dann werde ich dir ein riesiges Ölgemälde malen.
Von wie bei Big Bang Theory.
Genau. Wollte ich auch gerade sagen, ist schon wieder wie bei Big Bang.
Genau. Und dann möchte ich, dass wir es bei dir im Wohnzimmer aufhängen. Weißt du?
Ah, ja.
So, wo ich so aussehe wie Vigor aus Ghostbusters 2. Weißt du?
Fändest genau, du das dann machst du mir doch ein schlechtes Gewissen und sagst, es hat $5,000 gekostet.
Ja, genau. Und ich habe 3 Jahre daran gemalt, ich bin daran zerbrochen, künstlerisch, um das fertig zu kriegen. Und dann, ja, das ist eigentlich so, auf jeden Fall ist diese Idee auch irgendwie super. Ich finde, das ist übrigens ein sehr schön gemaltes Bild. Ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, wie die Schlacht heißt. Das ist irgendwie die Schlacht von
Haros.
Also
Haros. Nicht ja gerade.
Ah ja, also eine klingonische Schlacht. Und da muss ich später in der Szene sehr lachen, wenn Jordi reinkommt und sagt, oh,
genau, die Schlacht von Haros.
Genau.
Das ist ganz selbstverständlich.
Ich hab da überhaupt, also ehrlich gesagt, es sah schön aus. Es sah wirklich schön aus, aber ich muss sagen, ich fand den klingonischen Kreuzer, den wir später sehen, irgendwie, der hat mir besser gefallen als das. Nein, aber
so ein bisschen Toss-Style gehabt.
Ja, es ist, man merkt aber auch wirklich, dass das mehrfach gedreht ist.
Ja,
war ja genau, so weil das Bild
Art, als. Wie er gezeichnet war.
Der Winkel, ne?
Ja,
okay.
Kam so richtig tossig rüber.
Aber also diese Schnitte, die sieht man tatsächlich, da gibt es ein paar Kontinuitätsprobleme tatsächlich. Ne? Als Data das Bild übergibt, hat er die Schleife zu sich. Worf nimmt es entgegen, hat wiederum die Schleife zu sich, packt es aus, dreht es rum. Diana nimmt es, dreht es auch rum, dass man denkt, er hatte es falsch rum, hängt es auf, aber dann ist es doch so, wie Worf es ausgepackt hatte. Also da sind einfach ein paar Schnittfehler, aber...
Das heißt
drum, ne?
Nee, das gehört zur Folge. Das sind alles kleine Parallelwelten.
Nee,
das ist so fantastisch inszeniert.
Aber das ist der Punkt. Ich glaube, das passiert ja gleich erst zum ersten Mal. Das ist nämlich der Punkt. Ich muss sagen, ich finde das Bild schön. Ich finde es da auch wirklich schön. Ich finde es, wie gesagt, es ist einfach es ist super übergriffig, jemandem sowas zu schenken. Und dann ist auch sofort bei ihm im Wohnzimmer aufzuhängen.
Wobei, also ich muss ehrlich sagen, es passt da einerseits hin. Und auch wenn Worf es dann mal wegtun wollen würde, wäre Data ja nicht wirklich verletzt. Ne? Oder?
Nein,
also
super,
das könnte er dann schon machen.
Sie haben den aber Schild meines Vaters
runtergenommen. Noch geiler ist ja der Move, wenn du was abhängst von demjenigen.
Ja, und dann das meine ich.
Das ist ja noch
Das meine ich
härter.
Ja. Sie nimmt ja ein Schild ab, ne? Da hängt auch noch mein Schild. Ne? Und dachte mir, das ist der Schild meines Vaters. Das war ein echter Mock.
Nein. Genau. An das Schild? An das Schild können wir nachher nochmal denken gegen Ende der Folge.
Ja. Was ich da auch schön fand, ist, wenn Worf dann so ein bisschen noch hier, also die Traube an Leuten, die sich hinten im Hintergrund dann trifft und das Bild bewertet, ist auch super. Riker und Troy, die dann vor dem Bild stehen und Jordi sagt dann noch ein bisschen was zu Worf und dann hat Worf ja das erste Mal, also wir haben ja auch erfahren, Captain Picard kann nicht kommen, der hat was anderes zu tun und dann gibt es das erste Mal, dass Worf ja, als Jordi ihn anfasst, so einen kleinen Schwächeanfall hat, ne? So ein bisschen so in sich kurz zusammensackt, wieder aufguckt und es hat sich was verändert, nämlich auf einmal ist Picard da. Ne? Auch kuchendmampfend, aber einen anderen kuchendmampfend. Ne? Und auch dann den guten Worf fragt, er wird noch damit konfrontiert, ich dachte, Captain, ich dachte, sie haben was zu tun, ach, das würde ich mir noch im Leben nicht hier, ihre Feier würde ich doch im Leben nicht verpassen wollen und ey, wie alt sind sie eigentlich geworden? Was man so weiß als Vorgesetzter von seinen Leuten, ne? Das weiß man.
Das hatte ich mich auch noch gefragt. Das weiß der doch. Da steht doch alles in der
Personenakte. Ja. Aber das ist eh.
Weißt du es?
Ja, ich weiß es, aber das ist eh eine strange Szene, oder? Diese, als der Kuchen sich verändert hat und Picard die Reaktion und wie die dann alle lachen, die sind nicht alle ganz bei Trost, oder? Also in dieser kleinen Szene der Realität, also in dieser Realität, da sind sie gerade alle so ein bisschen strange, oder?
Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir gedacht, vielleicht haben die ein bisschen Schuss, vielleicht so, letzte Staffel, ja, komm mal, jetzt schmeißen sie uns eh nicht mehr raus, weißt du? Genau so. Film ist schon bestellt, es ist eh die siebte Staffel, da können wir auch ein bisschen was trinken.
Weiß, das ist so wie, wer weiß, mit was die angestoßen haben, als die in seinem Schlafzimmer auf ihn gewartet haben. Ne? Ja, also verrückterweise wird er 30.
Ernsthaft? Er wird 30 in der Ernst? Okay. Warum macht er dann?
Also
warum
macht denn ein Ja, und ich finde, er sieht auch nicht aus wie 30. Also er fing ja dann quasi in TNG in der ersten Folge mit 24 an. Aber Klingonen sind eh so ein Altersphänomen, denn was seinen Sohn Alexander betrifft, ist ja auch ein bisschen schwierig. Könnte ich noch erinnern, als dieser kleine Stöppel damals auf die Enterprise kam?
Ja, ja.
Der sah so ja ungefähr, ich sag mal so, Pi mal Daumen, 3 Jahre alt aus, aber der war 1. Also der war erst ein Jahr vorher geboren. Und, und dann
Sprung bei Deep Space Nine, wo er offensichtlich 10 Jahre älter war, ne?
Ja, genau. Und in Deep Space Nine müsste er 7 sein, als Jadzia und Worf heiraten. Und er sieht mindestens doppelt so alt aus, wenn nicht noch mehr, ne?
Mehr. Der sieht fast volljährig aus.
Tja. Da war also 17, 18.
Hygiene. Ja. Aber dass er 30, hätte ich nicht gedacht. Aber warum macht er denn darum Gewese? Ist 30 bei Klingonen schlimm? Oder warum ein klingonischer Mann hat doch kein Problem mit dem Älterwerden, oder? Man ist doch dann ein alter, geachteter Krieger auch.
Darum ging es jetzt, glaube ich, nicht. Ich glaube, es war eher sein Problem, dass er generell nicht feiern wollte, diese Überraschungsfeier ihm zu viel war, das alles ihm sowieso zu übergriffig. Und dann hat er eben gerade auch diesen kleinen Schwächeanfall. Also er hat ja immer so ein bisschen Schwindel, sagt er, ne? Wenn das passiert. Und ich glaube, es war ihm einfach alles jetzt zu viel. Er wollte nicht mehr.
Ja. Aber ich glaube, nach dem Alter fragen haben wir öfters. Das war jetzt auch in einer Voyager-Folge, die ich vor kurzem geschaut habe.
Stimmt,
wo sie um Tuvoks Alter diskutieren und Tuvok will
zum Aber das ist auch jetzt mal ehrlich. Die Vorgesetzten wissen doch, wie alt du bist. Die sind da alle Privacy, die wissen eigentlich, die können die Computerlogbücher jederzeit kommen jederzeit in die Quartiere rein, aber willst du mir sagen, die wissen nicht, wie alt die Leute sind?
Während des Kuchenmampfens sagen, Computer, wie alt wird Lieutenant Commander Worf heute? Und dann würde das durch den Raum geblätzt werden. Ne? Aber nochmal zu dem Geburtstagsständchen, das hast du ja auch eingespielt, das klingonische For He's a Jolly Good Fellow. Die wollten ursprünglich Happy Birthday ganz normal singen und die Tantiemen, die man dafür hätte zahlen müssen, waren so unfassbar hoch, dass sie das tatsächlich lieber übersetzt haben ins Klingonische, das andere Lied.
Ernsthaft?
Für Happy Birthday hätten sie zu viel zahlen müssen.
For he's a jolly good fellow. Ja. Oh Gott, jetzt müssen wir. Gott. Oder ich. Nein. Nein, aber ich finde es so gut. Ich finde es gut, dass sie es auf Klingonisch gesungen haben.
Ja, total.
Naja, auf jeden Fall ist das ja jetzt der erste Sprung, den er hatte. Ne? Dieser Moment auf der Party, wo Geordi ihn quasi anfasst. Das ist, glaube ich, für später noch wichtig. Mittlerweile ist ja die Enterprise an dieser Phalanx angekommen. Ne? An dieser Sensorenphalanx, die irgendwie seit 6 Tagen kein Signal mehr irgendwie geschickt hat und man scannt die und stellt fest, mit der ist eigentlich alles in Ordnung. Die scannt weiter und die sendet weiter, aber auch nicht mehr an uns, sondern woanders hin. Ne? Und da erfahren wir ja auch, dass dass die Cardassianer in der Nähe wohnen. Ne?
3 Lichtjahre entfernt beginnt der cardassianische Raum.
Da habe ich mich auch gefragt, da ist eine riesengroße Sensorenphalanx. 3 Kilometer, 3 Lichtjahre entfernt vom Cardassianischen Raum. Ist schon
ein bisschen unbewacht. Verdächtig, ne?
Ja, hat unbewacht.
Nichts zu bedeuten.
Ja, aber gegenseitig, ich musste später über diesen Dialog mit dem Cardassianer. Sie haben da eine Sensorenphalanx in unserer Nachbarschaft. Aber Sie würden das doch nicht nutzen, um bei uns mal nachzugucken. Nein, ja, die haben wir so hier. Für stellare Operation. Also ich kann es beiden nicht glauben. Also man baut eine Sensorenphalanx, die offensichtlich nicht verteidigungsfähig ist und die nicht bewacht wird. Unmittelbar im Vorgarten einer Großmacht, mit der du nicht das beste Verhältnis hast. Also nee.
Es ist vorprogrammiert, dass es damit Probleme gibt. Und es ist auch nicht das erste Mal, denn das ist die Argus-Phalanx. Und die hatten wir ja auch schon früher besucht, nämlich in Staffel 4, Folge 19, die Reise ins Ungewisse, heißt die, glaube ich. Mhm. Und dort war allerdings eine andere Situation. Im Zentrum der Galaxie wohnen die Zyterianer und die hatten wiederum eine Sonde losgeschickt, die dann den Computer der Phalanx außer Gefecht gesetzt hat und dazu führte, dass Barclay super schlau wurde, könnt ihr euch erinnern?
Ja, stimmt.
Der ist
mit
Geordi rausgeflogen im Shuttle, um nach der Phalanx zu gucken und wurde dann getroffen von einer Rückspiegelung, sag ich mal, und wurde daraufhin dann super schlau und ja, genau. Und diese Argus-Phalanx ist benannt nach einem Riesen aus der griechischen Mythologie mit 100 Augen. Also eigentlich sehr schön, ne?
Argus-Augen, sei wachsam.
Ja. Aber wie gesagt, das finde ich auch nicht komisch, aber die Sache mit der unbewachten Phalanx, vor der Grenze und wir haben da nur vor, nicht mal ich glaube denen das. Allerdings wiederum passt zur Föderation, dass sie das Ding verteidigungsunfähig dalassen. Mhm. Ne?
Langstreckensensoren, um astronomische Phänomene zu scannen. Ja,
wozu habe ich dann die Schiffe? Egal. Auf jeden Fall beschließt man das jetzt halt weiter zu untersuchen, logischerweise. Und wir sind dann auf 10 vorne mit Worf und Troy. Und Worf hat ein Anliegen, nämlich dass er sich halt sorgt. Ach ja, wir haben ganz vergessen, er hat ja auch noch etwas von seinem Sohn bekommen, der gute Alexander, den wir vorhin erwähnt haben, hat ja das Raumschiff kurz vorher verlassen, aber er hat ihm noch ein Geschenk dagelassen, ein Gipsabdruck der Nacken, Stirn. Also wie nennt sich das, Stirnwülst seines Kriegers. Schädelplatte eines Kriegers, ja. Da habe ich gedacht, das war sicher der echte Gipsabdruck des Schauspielers. Da geht es ja jetzt im Prinzip, weil Worf bittet ja Troy, im Prinzip sowas wie, wenn er ihm etwas passiert, musst du zahlen.
Die Vormundschaft im Notfall, ja.
Genau, und sie ist dann auch sichtlich gerührt darüber, weil er sagt, Worf sagt ja, ich habe ja damals, als er diesen Unfall hatte, man sieht, TNG geht ja mittlerweile auch wirklich auf alte Sachen zurück, wo Worf gelähmt gewesen ist und da hat er ja schon mal zu Troy gesagt, dass sie auf Alexander aufpassen soll. Und darauf bezieht er sich ja jetzt und er weiß, dass es ihm bei ihr gut gehen würde und er bietet ihr quasi an, diesen Titel, einen Titel anzunehmen, den ich mir nicht aufgeschrieben habe.
So Jim.
Danke. Micha, danke.
Nein. Ich wollte es gerade sagen.
Echt? Ja, ich war zu schnell.
Ich habe ihn mir wirklich nicht aufgeschrieben.
Verdammte Latenz.
Ich habe mich da voll auf euch verlassen. Sehr gut, danke. Genau, und das ist sowas wie, er macht den Vergleich mit sowas wie eine Stiefschwester.
Ja? Ja, aber vorher hat sie ja noch, ne? Also weil sie ja dann quasi die Stiefmutter von Alexander würde, dann hat sie so einen kurzen Moment des großen Guckens und Abwartens, was sie daraus erahnen soll, was es dann bedeutet, in welchem Verhältnis sie beide dann zueinander stehen und ist ja dann sichtlich amüsiert und auch erleichtert, als er dann sagt, das ist quasi wie mir eine Stiefschwester.
Das wäre das dem, was am nächsten kommt und dann macht sie ja diesen tollen Satz mit, ja, aber das würde bedeuten, dass meine Mutter genau genommen ihre Stiefmutter würde. Und der Blick von Michael Dorn in dem Auge,
so richtig entsetzt dann kurz,
ist pures Gold. Dieses entsetzt gucken unter der Maske und auch dieses, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen.
Aber es ist nur der zweitbeste Blick in der Folge. Der beste, finde ich, kommt noch.
Der kommt noch, ja.
Der beste aber der Blick kommt noch.
Aber der ist trotzdem toll. Also die Sache mit Loaxana Troy, dass das seine Schwiegermutter ist. I feel with you, bro.
Ne? Mr. Wuff, ja.
Mr. Wuff, Wuff. Ja. Ach Gott. Auf jeden Fall, Troy würde es machen, ne? Ja, und dann sind wir an einem Tisch im Maschinenraum. Micha, weißt du eigentlich, wie dieser Tisch damals gerüchteweise hieß? Nein, oder Tanja, willst du kurz die Geschichte erzählen? In der Crew.
Naja, in der Crew nannte man den Tisch auf eine bestimmte Art und Weise. Dann, wenn man sagte, soll ich sagen, ja? Also sie sagten der Pool Table. Genau, der Pool Table und dann wussten alle am Set, was gemeint ist, dass eben genau diese Eingabestation im Hauptmaschinenraum. Und das ist ein Kulissenteil, das aus Star Trek 4 rüber gewandert war.
Und es ist auch mobil, weil wir sehen, wenn Troy und Beverly Sport machen, muss das Ding weg.
Dann wird es weggeschoben, ja. Das war der gleiche Korridor, ne? Oder ja. Der Korridor wird immer wieder verwendet.
Ja.
Genau, verschiedentlich, ja. Man muss nur ein bisschen was ändern an den Wänden und eben den Pool-Table rausnehmen und dann hat man eine komplett neue Situation, dass diese große Kreuzung sozusagen, die sie gerne immer entlang schlendern, wo hinten manchmal auch Blumen stehen und so zwei Sesselchen und so. Also ich finde diese Ecke auch immer so schön. Die hat mich früher schon immer begeistert, wenn die da entlang laufen und man sieht da so eine kleine Lounge. Aber in Wahrheit ist da hinten dran eben die Vertäfelung, dieser große Querschnitt der Enterprise, ne, im Hauptmaschinenraum hinten an der Front gegenüber vom Warpkern.
Ja, wir haben, gab es doch diesen Bilder-Gegenüber-Vergleich auf Twitter kürzlich, ne, wo man so, wie irgendjemand so die gegenübergestellt hat, die verschiedenen, wie das zu verschiedenen Aufbauten halt aussah.
Jörg Hillebrand. So vier Bilder am Stück gesehen.
Ja, genau, genau. Auf jeden Fall die vier Bilder, die wir jetzt da sehen, nämlich von den verschiedenen Stationen, die haben wir zum Teil auch schon gesehen, ne? Das ist unter anderem Utopia Planitia. Und andere Schiffs, also im Prinzip Schiffswerften. Aber die eine Station, die gezeigt
nicht
wurde,
ganz.
Die haben
es ist eine Deep Space Five.
Schiffswerften. Genau.
Genau. Eine Sternbasis,
Deep Space Five,
eine Kolonie und Utopia Planitia.
Ja.
Genau.
Genau.
Und also die Bilder vielleicht noch ganz kurz zum Hintergrund. Deep Space Five habe ich in meinem Kartenmaterial nicht gefunden, aber ich habe jetzt auch nicht so großartig gesucht, muss ich zugeben.
Oh.
Deep Space Five wird allerdings erwähnt in First Contact. Da heißt es, dass die berichten, dass eine Kolonie durch die Borg zerstört wurde, ganz am Anfang des Films, als es anfängt. Und die Darstellung der Station, also das Oberteil ohne dieses lange Stück unten, das sahen wir auch schon als Sternbasis 257 in DS9 und als Station Regula 1 in Zorn des Khan.
Stimmt, stimmt. Und die andere Darstellung, die andere Station ist, glaube ich, aus der Aquiel-Folge.
Sternbasis 47 ist das, genau. Das war die Relaisstation 47 in Aquiel. Ja.
Schön, Staffel Utopia 6. Planetia zu sehen, bevor die Androiden frech wurden.
Aber also ganz ehrlich, mich hat es sehr gefreut und insofern auch, dass Picard da ja auch auf dieses alte Bildmaterial auch zugegriffen hat. Also ne, man kann schimpfen, was man will, aber sie haben sich doch sehr dem Kanon auch immer wieder zugewendet und das hat mich hier sehr gefreut, das nochmal wieder vor Augen geführt zu bekommen.
Ja.
Und dann sehen wir noch ein Bild der Yatra-Kolonie und da erfahren wir nur später mal in Voyager in einer Auflistung, dass die mittlerweile Mitglied sind in der Föderation.
Auf jeden Fall erfahren wir da ja, dass die Sensorphalanx auf diese Station ausgerichtet ist und das sind halt in irgendeiner Form alle strategische Ziele und Schiffswerften und wir erfahren auch, dass es einen kurzen Videomitschnitt gab, von dem, bevor er aufgehört hat, an die Föderation zu senden, die gute Phalanx, nämlich ein kardassianisches Kriegsschiff der Galor-Klasse. Oder wie ich es nenne, das einzige Schiff, was wir zu der Zeit immer von den Kardassianern gesehen haben, eigentlich. Aber es ist auch ein zeitloses Modell.
Der Volkswagen der Kardassianer.
Ja, genau. Da gibt es eine Übergabe von Pat, vom guten Geordi, und da hat Worf den nächsten Schwächeanfall, der sich diesmal dadurch äußert, dass auf einmal nicht mehr Data neben ihm steht, sondern Geordi. Data auf der anderen Seite steht, wo Geordi vorher gestanden hat und Picard nicht da ist. Man merkt also diesmal, jetzt stimmt aber mal wirklich was nicht. Es hat sich wiederholt. Ich gehe mal besser zum Doc. Ja? Und die gute Beverly untersucht ihn auch. Und findet nichts, aber findet heraus, ja gut, seine Verletzung, die er hatte, ne, die ist ganz gut verheilt und Worf weiß aber nichts von dieser Verletzung und das ist doch von dem Buttlet-Kampf, da gab es doch eine unfaire Aktion und du hast doch diese Buttlet-Meisterschaft verloren.
Er hat eine Gehirnerschütterung bekommen, sagt sie.
Ja genau, Gehirnerschütterung, wie verloren? Ja, dein Gegner hat doch einen unfairen Move gemacht. Nein, ich habe doch gewonnen.
Sagte sie das da schon? Ich glaube, das hat
er guckt das in seinem
eigenen, aus dem eigenen Logbuch.
Bekommt
er die Info.
Also sie sagt nur, sie waren heute Morgen da und hatten eine Gehirnerschütterung. Haben sie das vergessen? Das kann schon mal passieren, ne? Und er sagt, nicht sein. Geht in sein Quartier, hört das Logbuch ab, was er im Shuttle aufgenommen hat und erfährt da eben tatsächlich, dass es ein unerlaubtes Manöver gibt, das Tugga wurde angewendet, was der Schiedsrichter nicht gesehen haben will. Genau, und deswegen hat er jetzt nur den neunten Platz. Ja,
er hat großartig, einen kleineren Preis.
Jeder, Jeder, der teilgenommen hat, muss einen Preis gewinnen, sonst fließt das Blut.
Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Ich habe auch gesagt, okay, anscheinend sind die Klingonen damals schon so, wie es heute in Schulen ist. Jeder, der mitmacht, kriegt auch zumindest einen kleinen Preis.
Ja, aber der kleine Preis birgt weniger Verletzungsrisiko.
Ja.
Also je kleiner ist sie ungefährlicher.
Ja, er hat weniger Verletzungsrisiko, aber es ist immer noch ein stumpfer Gegenstand, der so aussieht, als kannst du damit jemanden umhauen.
Ja, das auch. Also
da bleibt, das schon, ja.
Da bleibt es der klingonischen Geschichte treu. Und jetzt bin ich mir sicher, jetzt, da stimmt was nicht. Ja? Und dann sind wir ja eigentlich auf der Brücke auch schon wieder. Ne? Mhm. Und Worf kann sich jetzt nicht an etwas erinnern, nämlich, dass er was scannen sollte. Und Worf kann sich immer erinnern, wenn er was scannen sollte. Gerade wenn Data ihm das sagt. Ja. Und da merken wir schon, irgendwas stimmt da nicht. Also nicht nur mit ihm oder auch mit seinem Umfeld. Ne? Also die Folge ist ja wirklich komplett aus Worfs Sicht halt. Ne? Mhm. Ja, also und dann Auftritt der Cardassianer und wir haben dann diese großartige Szene mit dem cardassianischen Ghoul, wo wir dann die Diskussion haben mit, die Phalanx hier bei uns um die Ecke, die würden sie doch nicht nutzen, um eine feindliche oder eine andere Großmacht auszuspionieren. Nein, nein. Trauen Sie mir, nein! es ist so ein bisschen Geplänkel, aber ehrlich gesagt, man kann es beiden wirklich nicht glauben. Man weiß doch, was da los ist. Und Picard weiß das, der Ghoul weiß das auch. Und es ist natürlich auch so ein bisschen, also ich würde schon allein aus taktischen Gründen, aus politisch-taktischen Gründen, meinem Gegner nicht so ein Ding vor die Tür setzen, wenn ich es nicht wirklich irgendwie einsetzen würde als das. Und dann würde ich es verteidigbar machen, ne?
Ja, weiß man nicht, ne? Ob die einfach nur ein bisschen naiv sind oder ob der cardassianische Raum ursprünglich halt noch sehr viel kleiner war, als das Ding aufgestellt wurde oder dort platziert und aufgebaut wurde. Ich finde es nur interessant, dass dieser Realität jetzt Geordi aber zu dem Entschluss kommt oder zu dem Ergebnis, dass es sich tatsächlich einfach nur um eine Computerfehlfunktion gehandelt haben soll, ne?
Ja, aber was wir auch da ja mitkriegen, dass Worf das noch nicht gecheckt hat und nachdem das Gespräch beendet ist, Worf ja sagt, Captain, das ist das Schiff, es ist die Schiffssignatur, es ist die Klasse. Gut, sie haben anscheinend nur eine, aber es ist die Schiffsklasse, es ist das Schiff, was die Sensorphalanx manipuliert hat. Und Picard ist sichtlich irritiert, sagt, woher wissen Sie das? Haben Sie sich an Beweise dafür? Ja, und Riker weiß auch nichts von diesen Beweisen, die gucken sich ganz irritiert an und dann sagt Worf halt zu Data, Data, spielen Sie mal die Aufzeichnung ab, die sich ja vorher im Maschinenraum angesehen haben, in der Realität davor. Und Data kann sich auch nicht daran erinnern. Und wenn sich dann schon Data nicht mehr daran erinnern kann, dann ist es vielleicht wirklich mal ein Zeichen zu fragen, geht's Ihnen gut? Hm. Vielleicht sollte ich doch mal ein bisschen ins Quartier gehen. Da habe ich mich übrigens bei dieser ganzen Folge gefragt, was muss man eigentlich bei der Sternenflotte tun, um krankgeschrieben zu werden? Also offensichtlich ist das fast unmöglich. Es gibt nämlich später auch so einen Spruch von Troy, von Beverly, die sagt, ich finde nichts, aber sie haben diese Aussetzer und so. Können Sie Ihren Dienst wieder antreten, aber gehen Sie es mal ein bisschen langsamer an. Ne? Aber fahren Sie das Schiff nicht so schnell. Weißt du, wo ich mir sage, also normalerweise geht man doch kaum aus dem Arzt raus und beim Arzt raus, ohne krankgeschrieben zu werden. Also außer jetzt so Nachuntersuchungen und sowas. Aber bei Star Trek scheint das ein Ding der Unmöglichkeit zu sein, krankgeschrieben zu werden. Ich habe Schwindelanfälle und ich bin desorientiert. Ja. Für die Waffen reicht's. Also
Ich muss ja sagen, dass er springt ja immer in eine andere Realität, ne? Und wenn es ihm dann passiert, dann ist es für die Leute dort ja das auch das erste Mal, ne? Und dann guckt man erstmal so von wegen, ruh dich mal kurz aus, vielleicht geht's dann besser. Und wenn es das erste Mal vorkommt, dann kommt man nicht sofort auf die Idee, direkt viele Maßnahmen zu ergreifen. Von daher kann ich das schon verstehen, dass es erstmal so, ich sag mal, dahin plätschert und er in seinem Alltag einfach weitermachen kann.
Ja, aber er sagt und er weiß ja, dass ihm das schon mehrfach passiert ist. Ne? Also allein gut, dass der Rest nicht weiß, aber zumindest, dass er weiß es. Also dann von sich selber aus halt. Ne? Und dann kommt auch noch dazu, ich meine, ein Pilot muss nicht fliegen, wenn er selber der Meinung ist, er ist nicht tauglich. Da braucht er gar nicht mal einen Arzt dafür, das reicht schon. Und weißt du, das ist ein Sternenschiff. Ja, er ist in einer Schlüsselposition.
Was wir, verantwortlich.
Ja, grad wir sehen das
Position
doch. Also
her,
wenn der mir sagt, Micha, wenn der mir sagt, ich bin ein bisschen schummrig, dann würde ich den nicht nochmal hinter die Waffen stellen. Wir sehen es ja auch. Ne?
Ja, das stimmt. Also an der Stelle hätte Picard eigentlich einstreiten müssen und sagen, schick sie auf die Krankenstation und da wird dann jetzt erstmal ordentlich was untersucht und alles, ja. Genau. Und nicht einfach, er geht freiwillig in sein Quartier, ja.
Ja, das finde ich nämlich auch merkwürdig, weil das wird irgendwie immer wieder so suggeriert, so mal ganz kurz, ich atme mal kurz durch und dann ist das wieder gut. Wenn die ja denken, okay, der hat irgendwie Aussetzer, ne, und so, das ist sehr ungewöhnlich, logischerweise, ne, da muss ich halt auch darauf achten, dass der Schiffsbetrieb halt reibungslos läuft halt, ne, und das ist halt ein Führungsoffizier, ne.
Und in diesen Sprüngen, da erzählt er ja sehr häufig, dass alles angefangen hat, als er vom Butlet-Wettbewerb wiederkam, ne? Und ja, ich musste immer mal wieder lachen, weil diese Phrase, der Butlet-Wettbewerb auf Forecast 3, ja, das wird einfach so wahnsinnig oft wiederholt. Und wenn Riker das dann irgendwann das dritte, vierte Mal sagt, dann denke ich mir, und jetzt müsste noch einer reinkommen und der sagt, ach so, es war der Butlet-Wettbewerb auf Forecast 3. Nein, nein, wissen Sie, es war der Butlet-Wettbewerb auf Forecast 3. Also irgendwann, ich musste nur noch lachen, als es gesagt wurde. Es wurde so oft wiederholt.
Ja, es waren so viele schöne Momente. Die nächste Szene ist ja auch so eine, wo er dann auf seinem Quartier ist und dann kommt halt Troy rein, die erstmal ein bisschen irritiert ist, dass die Tür abgeschlossen ist.
War das schon?
Ja, nee, doch, da war das schon.
Ich glaube, das kommt.
Nee, das kommt später. Einen Schwächeanfall später.
Ja. Echt?
Also so weit kommt schon miteinander. Schwätzen wir mal mit.
Ja, auf jeden Fall. Ach, okay, sie kommt halt rein und da ist doch aber schon. Nee, da ist es noch nicht, dass sie verheiratet sind, ne?
Nee, noch nicht.
Da wird es, wie geht's dir und alles in Ordnung.
Und dann geht's zu Geordi und dann erzählt Geordi ihm ja erst, dass die Phalanx wohl doch nur irgendwie einen technischen Fehler hatte.
Richtig, genau. Und dann gibt's den nächsten Schwächeanfall. Ne?
Genau.
Ja, auch also aber Geordi kommt halt auch zu ihnen in sein Quartier, genau. Und da gibt es dann diese mehr, also zweimal hintereinander Schwächeanfälle, wo dann Diana auch halt dann anders frisiert ist, anders angezogen ist und das Bild eben auf der anderen Seite des Raums hängt. Und dann ist es eben nicht mehr die expressionistische Schlacht, sondern dann ist es eben dieser Schlachtkreuzer, ne?
Genau, und dann ist ja auch der Sprung größer, ne? Also nach dem nächsten Schwächeanfall ist er ja nicht mehr bei sich im Quartier, sondern steht auf der Brücke.
Genau.
An seiner Station.
Und da ist richtig Alarm grad.
Während er die Schäde hochnehmen soll. Und wir sehen mal aus seiner Sicht, wie die Brücke nach vorne aussieht. Das fand ich auch einen schönen Shot. Mal so hinter Picard und Riker die Kamera halt so aus Sicht von Worf. Und er soll die Schilde hochnehmen, weil die Cardassianer auf sie feuern. Und er ist natürlich desillusioniert. Er ist noch desorientiert. Und das ist das, was ich übrigens meinte, mit man hätte ihn krank schreiben müssen. Und er kann sich dann nicht mehr an die Anreihung die wirkt anders, andere Realität, vielleicht sind die anders angereiht. Kein Windows 7, Windows 10.
Genau, er sagt, die Bedienflächen sind komplett verändert und die Brücke hat sich ja generell auch total verändert.
Genau.
Ich war sehr beeindruckt, wie viel die da bereit waren umzubauen.
Ne? Ja,
also dieser.
Absolut, und ich muss sagen, einmal das, dieses Hinterteil, was sie da, also wo er, also hinter Picard und Riker ist ja verändert worden und so, der Boden, genau.
Also der ist wirklich, jetzt, die haben da. Dieser Bogen ist jetzt rot. Ich habe überlegt, wie die das gemacht haben. Die werden ja nicht gestrichen haben. Vielleicht irgendwie mit so Dezifix überzogen oder so. Das sieht bestimmt gut aus, wenn man das macht für einen Film. Und dann so einen Sichtschutz, ne? So eine Brüstung quasi eingesetzt. Da kann man ja mal normalerweise unten durchgucken. Und die Brücke hat ein Podest bekommen. Also die ist verändert worden. Da ist richtig eine Stufe jetzt hinter Data zu sehen. Die Sessel vom Captain und die beiden nebendran sind verändert und dann auch nochmal generell links und rechts davon Veränderungen. Also es sind wirklich sehr viele Veränderungen. Sehr beeindruckend.
Ja, definitiv. Einfach für so eine Folge mittendrin vor allen Dingen, ne?
Ja. Picard sitzt sogar auf einem roten Sitzpolster.
Ja. Ja, das sieht ein bisschen strange aus. Ja, es soll ja auch, man soll ja so, die Veränderungen sind ja von Sprung zu Sprung heftiger. Ne? Bei den ersten hat man kaum was gemerkt, ne? Und bei den, jetzt fängt es halt an, immer heftiger zu werden. Ich fand es in der Szene nur so, irgendwie so nur ein bisschen einen Tacken zu spät von Picard reagiert, als er Riker nach hinten geschickt hat. Ne, dass sie dann, wenn Worf schon sagt, ich kann das nicht, ich konnte das irgendwie nicht mehr bedienen. Ne, und
ja gut, die waren dann, halt jetzt komplett überrascht. Ne? Stell dir vor, plötzlich sagt dein Waffenoffizier, ich kann das nicht mehr bedienen. Also,
komisch. Ich bin immer noch total fasziniert davon, wo die Abgrenzung ist zwischen Computerschilde hoch und da muss ein Typ auf den Knopf drücken. Weißt du, weil es kann doch nicht alles manuell gesteuert werden, oder?
Sollte er nicht auch schießen?
Ja, es ging auch darum, dass er schießt. Aber es waren auch die Schilde, die er hochnehmen sollte. Und Riker hat ja dann auch den Schießbefehl auch ausgeführt, was dann die sind geflohen. Stimmt, die Enterprise ist geflohen. Picard hat dann ja, weil sie ja getroffen wurden, weil die Schilde so spät hochkamen, gibt er dann ja den Befehl, mit Warp 9 wegzufliegen. Und man hört ja dann nur noch, das sieht man nicht mehr, dass das kardassianische Schiff die Sensorstation gerade zerstört. Das ist an der Stelle, genau.
Genau.
Ja. Ah, es ist schon. Dann kommt der Moment, wo Worf es endlich erkennt und sagt: Hier, ich bitte darum, vom Dienst freigestellt zu werden. Ne? Aber ja, auch nicht auf die Krankenstation geschickt wird. Ne?
Ja, beziehungsweise LaForge hat diese argen Plasmaverbrennung, erfahren wir aus dem Maschinenraum. Und diese vorwurfsvollen Blicke von Riker die ganze Zeit, ne? Wie ihn dann immer so entgeistert anguckt. Du bist schuld, ne? Also ich meine, gerade Worf ist ja sowieso jemand, der zieht sich ja jeden Schuh an, der rumsteht, ne? Und dann guckt er ihn immer so entgeistert an und ich denke, was soll das denn jetzt bitte?
Das ist ein schöner
Vergleich. Dann geht er in sein Quartier und verriegelt die Tür von innen. Da sind wir jetzt mit.
Genau, aber davor muss ich sagen, bei dem Anruf im Maschinendeck, wo sie dann gesagt haben, Geordi ist schwer verletzt, da hätte ich mir gewünscht, dass Leland T. Lynch sich meldet. Weißt du? Leland T. Lynch.
So, jetzt kommt meine Stunde.
Lange versetzt. Es war ein Fähnrich.
Ja, aber du hast recht, der vorwurfsvolle Blick von. Ja, gut. Sollte halt.
Stimmt, dreimal. Ja.
Ja, ja. Ja, gut, aber spätestens da hätten sie ihn mal wirklich zum Arzt schicken müssen und das tun sie halt nicht. Ne? Da ist dann Worf, wie du schon sagst, er geht in sein Quartier, verriegelt es und dann versucht.
Dann hört er seinen Podcast an. Dann guckt er seinen Podcast mal als Logbuch an.
Genau, wo er sagt, es sind ja Videoaufnahmen, stimmt. Wo er sagt, er konnte nicht zu dem Butlet-Wettbewerb auf Forecast 3, weil halt zu viel anderes ist im Prinzip. Ne?
Nee, und es er war kann ein nicht technischer deshalb, Defekt an der Curie.
Genau. Und deshalb hat er seinen Bruder Kern gebeten, für seinen Platz einzunehmen. Und dann gibt er ihm noch einen mit. Er ist halt nicht so ein guter Kämpfer wie ich, aber das reicht schon. Da dachte ich mir so, Arschloch.
Das muss ja dann irgendwie so eine Art, da muss ja Vorentscheidung gelaufen sein, ne? Dass er da einen richtigen Platz hatte. Oder hat er sich da nur angemeldet und ein paar Streifen goldgepresstes Latino gezahlt oder was? Das
und
komisch.
Hat einfach ein anderes Passbild auf den Ausweis geklebt mit seinem Gesicht. Hat dann gesagt, ich bin Worf.
Sind Sie Worf? Ja.
Mein Name ist gut, Mr. Burns. Sie haben einen Brief für mich.
Ist dieser Brief für Mr. P. Porter nach Pasadena? Pressiert's, presto, presto. Und dann,
das Quartier ist ja jetzt deutlich verändert. Auch es stehen Blumen auf dem Tisch. Und jetzt ist das Bild mit dem Schiff, also dieser Schlachtkreuzer, das hängt jetzt links neben der Tür. Ja.
Da, wo das angeleuchtete Schild vorher hing, beim Eingang.
Genau.
Also beim Anfang der Folge. Da musste ich auch sagen, dieses ganze Quartier sieht wirklich anders aus, nämlich so, als da wäre auch eine Frau. Ne?
Ja.
Eben, ja, genau.
Und das Worf nicht aufgefallen ist.
Sein Blick, doch, das ist ihm aufgefallen. Hast du nicht seinen Blick gesehen, als er zur Tür reinkommt und guckt in diese Blumenschale, wie er da geguckt hat?
Das war großartig. Ja, ich würde ein bisschen skeptischer sein, als nur, weil mir das so eklatant anders aussieht, wenn ich mal kurz weg gewesen bin. Und dann kommt halt Troy rein, die irritiert ist, dass die Tür abgeschlossen war. Und dann sagt sie, ich habe von deinem Aussetzer gehört. Du möchtest sicher nicht drüber reden. Es ist ja wahrscheinlich, du kennst es ja sonst sicher nur von nachts. Nee, und das wär geil, wenn sie. Das wäre super. Ich bin ja deine Aussetzer sonst nur an anderen Stellen gewohnt. Ich meine, nein. Und sie macht sich dann halt, was macht sie sich?
Eine heiße Tränken, Schokolade. Oder?
Eine heiße Schokolade, genau. Und
na, vor allem, er sagt ihr erst noch, nein, ich möchte nicht drüber reden, Consular. Und sie reagiert dann so von wegen, ach so, spielen wir heute Lieutenant. Ne? Geht an den Replikator und holt sich erst noch eine heiße Schokolade. Und er denkt sich so, holla, was ist hier los?
Ja, und dann aber wie sie dann aufs Bett geht. Also
und dann kommt der beste Blick. Dann kommt der beste Blick. Und wie er so richtig geil hinter der Tür so voll liegt und so richtig entsetzt schaut. Das war
ist
so
das großartig.
Mega.
Das
war sie so geht süß. In sein Schlafzimmer, setzt sich aufs Bett und er guckt einfach nur blöd und dann wartet sie, dass er hinterherkommt und er nur den Kopf so.
Das ist so blöd. Das ist so großartig und wenn sie dann halt mit dieser Witze drüber reden. Ne?
Der beste Blick kommt aber erst noch, ne?
Ja, wenn sie ihm die Haare aufmacht. Sie klettert ja jetzt. Sie klopft ja so aufs Bett. Ne? Er setzt sich dann so total steif.
Er irritiert. Denkt sich schon, oh mein Gott, was ist hier los? Ja.
Er setzt sich da hin und dann geht sie ja hinter ihm, weil sie ihn massieren möchte und macht ihm die Haare auf. Und da ist schon,
also dann war er verspannt, ja, genau, das glauben wir, ne? Genau. Haben wir gesehen. Und dann massiert sie ihn und sagt, oh, du bist aber auch verspannt. Und dann kommt der beste Blick. Und
dann eher so richtig geil auf, so als ob sie mit der Hantel gestochen hätte. Und riecht so, bäh.
Ja, weil sie will ihn von hinten, so auf die Wange küssen, ne? Und er so, das ist richtig... So zwischen so Ekel und Entsetzen und ich weiß nicht, also großartig. Unfassbar.
Aber Counselor, das geziemt sich nicht. Da habe ich mir gedacht, was bist du denn für ein ein klingonischer Krieger? Vor allen Dingen, wie er sich da verhält, ist ja wirklich...
Das ist nicht angemessen, Counselor.
Das ist nicht angemessen. Bedecken Sie Ihre Blöße. Weißt, das kombiniert mit diesem Kanten an Kerl und diesen offenen Haaren, ne? Hm.
Und die sehen, oh, es tut mir so leid. Also mit dem Zopf sieht er so gut aus. Aber als sie aufgemacht hat und man sah dann die Kerzen gerade, die unten geschnitten waren, das sah so bescheuert aus. Ja, es tut mir leid. Ja. Oh Mann.
Aber nichtsdestotrotz hat es was natürlich, er sieht natürlich wirklich mit den langen Haaren, das sieht einfach, es sieht irgendwie noch wilder aus irgendwie, oder?
Naja, aber dass die unten so Kerzen gerade, Mr. Mott hat da wirklich nichts Gutes vollbracht. Also das kann man doch nicht machen. Also,
und dann dieser ganze Dialog der beiden ist ja schon sehr Comedy-esque mit, das geziemt sich nicht, naja, nicht mal für deine Frau. Meine Frau? dass die beiden halt, erfahren wir halt, in dieser Realität sind die beiden verheiratet.
Mhm. Ja.
Dass er sich nicht daran erinnern kann und dann erzählt er ja auch von dieser ganzen Situation und dann ist sie halt, kommt sie ja auch mit, ne? Die sind ja dann auch, treffen dann ja auf Data, bei dem mittlerweile etwas umgestellten Pool. Pool-Table, steht anders, ne?
Genau, sie gehen in den Maschinenraum. Ich bin mir nicht sicher, ob der da anders steht, aber auf jeden Fall, Data hat jetzt keine Kontaktlinsen, also Brent Spiner hat keine Kontaktlinsen mehr drin und man sieht seine blauen Augen als Data diesmal. Und hinten dran, die Lithium-Kristallkammer am Warpkern ist jetzt grün ausgeleuchtet, fand ich auch sehr schön. Hab Bilder gesucht, hat man auch schon mal in einer anderen Folge gesehen, aber ich konnte nicht wirklich rausfinden, in welcher. Irgendwann mussten sie mal einen neuen Warpkern bekommen haben, da war das, glaube ich, auch schon mal.
Ja. Es sieht auf jeden Fall, haben die sich echt viel Mühe gegeben, Dinge zu verändern, also sehr aufwendig.
Total.
Weil man hätte sich das ja auch leichter machen können, indem man einfach, weiß ich nicht, Picard einen Bart gegeben hätte und so, weißt du? Oder lange Haare.
Schnurrbart.
Ja, und man hat tatsächlich viel auch an den Kulissen halt geändert. Und dieses Ding, dass Brent Spiner in dieser Realität keine Kontaktlinsen trägt, ist auch nicht auf den ersten Blick so ersichtlich. Also ich brauchte wirklich ein paar Sekunden. Ich dachte nur, irgendwas ist anders.
Mir ist es ehrlich nicht aufgefallen. Ich hatte es gelesen danach, aber aufgefallen ist es mir nicht.
Es ist so schön subtil irgendwie, oder?
Ja, und das ist großartig.
Er sieht anders aus, aber man weiß nicht warum. Ne? Und dann, wenn man dann so drauf achtet, dass er blaue Augen da hat, dann hat es auch irgendwo, man sagt, das hat schon was. Ne? Und er
aber das
trägt
war
es
doch
ja
nicht
nur
extra für die Folge. Das war doch nur, weil Brent Spiner irgendwie die Kontaktlinsen gerade mit vertragen hat.
Nein, das war
extra. Diese Realität.
Ja, echt? Also es gab eine Folge.
Gelesen,
es gab eine Folge.
Also ich hatte gelesen zu der Folge. Das wäre wirklich ein Fauxpas gewesen, weil er in dem Moment die Kontaktlinsen irgendwie nicht vertragen hätte und hätte sie deshalb in der Szene ausgelassen.
Nee, es gibt eine Folge, wo er eine mal nicht drin hatte, meine ich, aber das war es definitiv nicht. Also da, er trägt ja in all diesen Szenen, in dieser Parallele keine Kontaktlinsen und das war wirklich so geplant, weil es einfach auch ein bisschen anders aussieht halt und mit einem ganz einfachen Trick, indem man halt diese Linsen nicht reingemacht, ne?
Ja, ist aber auch die einzige dieser Realitäten, wo er dann mal keine trägt. In den anderen trägt er sie immer.
Aber er trägt sie konsequent jetzt in den Szenen, die wir in dieser Realität noch sehen. Nicht.
Genau, ne? Bis auf der Krankenstation, der Wieso eingeschaltet wird.
Genau. Ich meine aber auch, dass es eine Folge gab, wo er sie wirklich mal einmal irgendwie eine vergessen hatte oder so. Da gab es wirklich mal was. Aber das war nicht die hier. Und da stellt halt... Ja. Worf Fragen zu der Beziehung mit Troy, weil das ihn jetzt irgendwie mehr interessiert als diese ganze,
Sache. Sie ist jetzt gerade gegangen und dann kann er die Zeit mal nutzen. Ne? Das Schöne ist ja auch, dass dass sie halt auch ihre Kostüme mal ein bisschen hin und her wechseln darf. Ne? Am Anfang haben wir sie in ihrem bordeauxfarbenen Einteiler gesehen, zwischendurch in ihrer ganz normalen Uniform, die sie ja jetzt spät in der Serie trägt. Dann ihr blaues, schulterfreies Kleid, das trägt sie früher noch. Und hier trägt sie jetzt gerade ihr türkisfarbenes Kleid mit diesem asymmetrischen Ausschnitt.
Ja,
sie kann in jeder und verabschiedet sich. Ja, verabschiedet sich kurz und jetzt nutzt er die Gelegenheit, mal Data auszufragen. War auch zauberhaft, wirklich zum Schießen, auch, die beiden.
Ja, da frage ich Data halt auch, ne? Da frage ich genau über sowas Data, aber
der hat die
Fakten da, ne, und sagt halt, sie sind zusammen, ihre romantische Beziehung begann bei Sternzeit, was ja auch ungefähr so nach seiner Genesung, nachdem er halt diese Querschnittsgeschichte halt hatte, ne? Das passt.
Soll ich euch was sagen? Ich habe das nach. Ja, ich hab nachgeguckt und es stimmt tatsächlich. Es ist Sternzeit 45587 und das ist tatsächlich die Sternzeit der Folge Die Operation. Staffel 5, Folge 16.
Wow.
Ja, ganz genau.
23,68, vor 2 Jahren, 1 Monat und 12 Tagen. Data weiß leider nicht, wann das erste Kopulieren war. Und er könnte recherchieren, aber zum Glück.
Könnte recherchieren, genau.
Soll er nicht.
Ja, soll er nicht. Ja. Da habe ich mich natürlich aber auch gefragt, bei der Szene, also witzig, die ich auch finde, mit der Stelle, wo er sagt, ihre Beziehung begann, irgendwie nach ihrer Genesung haben sie Riker gefragt, ob sie Troy den Hof machen können. Mhm. Weil alles andere hätten sie jetzt unehrenhaft empfunden.
Ja. Oh, ist ja dann
auch nicht.
Im TNG-Serienabschluss ist ja tatsächlich genau so. Er versucht ja dann auch bei Riker um Erlaubnis zu fragen.
Aber ich weiß nicht, ich finde das einfach so, es wirkt so cheesy. Den Ex-Freund irgendwie, ne? Ich meine, was mit
weiß
was für einem Recht?
Mal, das kommt drauf an, wenn du jeden Tag mit dem zu tun hast. Und also ich finde es durchaus
realistisch. Aber die dienen auf dem gleichen Schiff, ne? Und er weiß, und er weiß, ne? Also seit 7 Jahren dienen die zusammen und da lief ja immer mal was. Und die wissen doch, also ich meine, die wissen das doch alle voneinander, oder? Und dann.
Natürlich.
Nee, das halte ich schon für realistisch. Also das glaube ich,
ich weiß so
machen würde.
Doch, und gerade Worf. Worf.
In der Konstellation ich auf jeden einfach, Fall.
Ja, das mag sein, aber ich finde es trotzdem irgendwie so, ich finde es merkwürdig. Das ist so ein bisschen, ich frage doch nicht, das ist so wie, aber es ist vielleicht genauso wie den Vater um Erlaubnis bitten, ob man die Tochter heiraten darf. Weißt du, das ist so Tradition, sind die Teller gemacht, um in Stücke zu zerfallen.
Das ist was anderes, finde ich.
Hier finde ich es nochmal was anderes, ja.
Ja, okay, aber hier finde ich es, da finde ich es noch blödsinniger. Daraufhin hat er ihre anderen Ex-Freunde ausfindig gemacht und auch die gefragt. Ja, mir ist ja klar, dass
hier vertraust du der anderen Person ja stellenweise dein Leben an.
Aber die sind ja nicht zusammen.
Es ist doch eine sehr besondere Beziehung zwischen denen.
Ich wollte gerade sagen,
Das ist wie den Bruder fragen oder so.
Er ist nicht der Bruder. Nein, das ist ein On-Off-Ding. Das muss schon geklärt werden. Und gerade Worf würde das auf jeden Fall machen. Auf jeden Fall. Ja, und jeder andere sollte das auch überlegen.
Ich würde das definitiv auch machen.
Ich finde es ein bisschen...
Der Witz dabei ist übrigens... Also das ist überhaupt erst entstanden aus einem Gag aus dem Writers Room, dass sie gesagt haben, das wäre doch eigentlich lustig, wenn die beiden ein Paar werden. Ne? Und angeblich haben sie das auch schon bei dieser Folge Die Operation angedacht und laut Brennan Braga hätten sie das forciert in diese Richtung. Aber es hätte ja keiner gemerkt. Und hier ging es dann tatsächlich los. Ne? Und wer hat sich darüber so richtig aufgeregt? Welcher Schauspieler konnte das gar nicht ab?
Jonathan Frakes.
Der hat es total gehasst.
Ja, aber vielleicht hätte er einfach, Moment, dann wäre es ja eigentlich sinnvoller gewesen, wenn Michael Dorn Jonathan Frakes gefragt hätte, ob er mit Mariner Curtis in der Serie eine Beziehung, denn das ist ungefähr dasselbe Niveau. Weißt du?
Nein. Das ist nicht dasselbe.
Aber also es ist wirklich, kriegen wir es, ist nicht das
Gleiche. Wenn dein Freund deinen Ex-Freund fragt, ob er dich, ich weiß nicht, ob man das cool fände. Also ich weiß nicht, auch wenn man
zusammenarbeitet. Naja, guck mal, die wohnen quasi zusammen, die arbeiten, die leben zusammen.
Genau.
Ja. Ja, und dann ist es auch noch dein Chef. Ah, das ist schon, für mich passt das absolut.
Ich finde es jetzt auch nicht mega schlimm, ich finde es nur irgendwie so ein bisschen, das ist irgendwie so, darf ich sie freien? Weil, weiß ich nicht. Naja, auf jeden Fall.
Ich finde es auf jeden Fall hier ganz schön, dass er sagt, also ich glaube tatsächlich von alleine wäre er nicht auf die Idee gekommen. Ne? Aber jetzt hat ihm diese alternative Realität den Blick geweitet und sieht es dann doch mal als Option.
Also ich sage nur eins, das ist doch das Einzige, wo ich sage, da war er ein bisschen dumm. Ich sage dir, der gute Cisco hat in der Spiegeluniversums-Folge mit Dex, ne? Und das hätte er ja auch machen können, der alte Yachthund. Weißt du? Da hätte er sagen können, hier Schatz, eheliche Pflichten.
Ja, aber denn dafür da hätte hat er zu Probetest- viel Ehre, hallo.
Er wäre verheiratet mit ihr, dann hätte er Probe fahren können und hätte dann gucken können, ob, nein, ist okay, das schneide ich raus.
Er hat sie zum Abschied geküsst, das kommt später noch, ja. Also jetzt fliegen sie erstmal, zu Sternbasis 129, die habe ich auch auf der Karte gefunden. Das twitter ich dann noch.
Super. Super. Ja, genau. Und es gibt ja noch den, also auf jeden Fall hat Sherlock Data Holmes, kommt ja auch drauf, irgendwie nach Gemeinsamkeiten bei diesen Sprüngen zu suchen. Ob Worf sich da an Sachen erinnern könnte, die da irgendwie alle diese Ereignisse gemeinsam hatten. Und man kommt relativ schnell drauf, dass immer Geordi dabei gewesen ist. Mhm. Ne? Und das, also es kann nur etwas mit Geordi zu tun haben, oder zumindest ist es naheliegend, dass es etwas mit Geordi zu tun hat. Und der liegt ja auf der Krankenstation quasi bereit und man geht jetzt dahin und möchte ihn quasi gucken, ob man mit ihm sprechen kann halt. Ne? Da begegnet uns Dr. Okinawa.
Ogawa.
Die sagt, Ogawa. Okay, jetzt war ich bei Mesh.
Alyssa Ogawa.
Alyssa Ogawa, genau, jetzt war ich kurz bei Mesh. Genau, und sie sagt uns, als man sagt, wir möchten ja mit Geordi reden, er ist tot. Grimm. Data, sagt man. Und ja, und dann
derjenige, der am meisten Emotionen zeigt, der am meisten geschockt ist von dieser Tatsache, ist Data.
Data.
Wie schrecklich ist das denn? Da liegt ein nackter Geordi.
Das habe ich mich auch gefragt, warum der so nackt da liegen muss.
Aus der Ferne sah man ihn ja nur so verschwommen da liegen. Dachte ich, oh mein Gott, haben die ihn schon aufgeschnitten? Ist das schon die Pathologie dran? Oh Gott. Nee, aber das war ja nur dieses Glitzertüchlein, das sie ihm. Bitte?
Weil er hatte ja Verbrennungen gehabt und das halte ich schon für realistisch.
Ja, genau.
Weißt du nicht, was die für Textil an sich haben, was dann zum Schmelzen gebracht wird oder so. Dass man das stimmt, dann von der Haut entfernt und so, das macht durchaus Sinn, gerade bei Verbrennungen.
Ja, ist ein guter Punkt. Das ist ein sehr guter Punkt, ja. Genau, und da findet halt die große Scannung statt, Technobubble und Geordis Visor wird untersucht halt, ne? Und da gibt es jetzt schon diese Hinweise auf ein Riss im Raumzeitkontinuum. Sowas ist übliche Technobabble halt, ne?
Ich habe mal gesucht, dieses Gerät, in das der Visor eingeklemmt wird, das sehen wir ja auch in Action, ne? Dr. Crusher benutzt das in der Serie ein paar Mal und ich habe eine Folge zumindest rausgefriemelt, in der wir es sehen, und das ist Cause and Effect Déjà-vu. Da wird Geordi genau damit auch untersucht. Da, wo der Visor jetzt reingeklemmt wird, das kriegt er normal vor die Augen. Ja.
Das nennen sie ja dann noch so
gerne. Nicht großartig, dass sie das immer wieder benutzen.
Einrichtung oder so. Da haben sie noch so einen speziellen Namen. Und die ist ja wirklich wie gemacht, nur um den Visor einzuklemmen.
Genau. Aber
dafür ist es aber ein ganz schön Riesenteil. Ne?
Aber apropos Riesenteil, ich habe mich bei Geordi gefragt, da ich fand einfach nur, bei dem nächsten Sprung hat er ja dieses einfach nur so einen kleinen Lappen. Ne?
Den hatte er vorher auch schon, aber der lag vorher etwas großzügiger ausgebreitet.
Ja.
Diesmal sieht man doch sehr mehr von ihm.
Da habe ich mich auch gefragt, was die LeVar Burton gesagt haben bei dieser Sequenz. er hat auch schön, aber man sieht auch, dass er die Verbrennung am Gesicht hat. Ne? Also ne? Oben hat er die Verbrennung. Ja. Ne? Ich fand es gut, dass jetzt nicht das große Thema aufgemacht wurde. Hätte irgendjemand die Schilde etwas schneller hochgekriegt?
Dann,
ja, genau. Troy hätte das sagen können. Damit schnell hochkriegen
nur die Schilde so schneller hochgefahren worden. Er könnte noch leben.
Aber das hätte ich euch vorher sagen können, dass das nicht klappt. Das wäre geil gewesen, wenn sie ihn
also dieses
so
Mysterium, das Mysterium fordert sie ja jetzt alle. Sie haben nicht so wirklich Zeit zum Trauern, ne? Also stehen weiterhin ein bisschen betröppelt, aber doch eher rätselnd da und immer noch um die Leiche. Und als der Visor eben in diese Untersuchungseinheit da gesteckt wurde, wurde er angeschaltet und da haben wir den nächsten Schwäche- und auch, ich glaube, es ist sogar der letzte Schwächeanfall.
Ja, ja.
Und in dem Moment hat sich ja richtig was verändert, ne? Genau, dann steht Worf nicht mehr vor Dr. Ogawa, sondern wieder vor Dr. Crusher und, ja?
Rote Uniform und erster Offizier und genau. Commander-Streifen. Und ein kleineres genau. Handtuch für Geordi. Ne? Und genau. das Starfleet-Emblem hat sich auch geändert. Ja. Ne? Und jetzt erfahren wir erst. Seine Frage ist natürlich immer noch als erstes, ja?
Ja, ich finde die Variante hier jetzt auch nochmal den Kommunikator zu wechseln, total genial. Den kennen wir übrigens auch schon. Könnt ihr euch erinnern, wie hieß nochmal die Folge? Ich habe es auch irgendwo aufgeschrieben, wüsste jetzt aber nicht wo. Praktischerweise. Wahrscheinlich kommt es irgendwo weiter unten, egal. Das ist die Folge, in der Riker eine andere Realität vorgegangen.
Ah, ja, ja, wo er seinen Sohn, ja? Angeblich seinen Sohn genau. mit ihm in der Höhle sitzt genau. und so, ne? Ja, ja.
Ja.
Und wo wir Tomalak sehen. Genau, da ist der Kommunikator, stimmt, da ist er her. Das Schöne an diesem Kommunikator ist, dass diese Striche, wenn sie, also die sind nochmal das zweite Rangabzeichen im Prinzip, ne?
Ja, ja. Eigentlich hätten sie die Rangknöpfe dafür auch wegnehmen können, ne?
Habe ich mich auch gefragt. Cooler
gewesen. Und aber vielleicht hätten sie Löcher. Vielleicht hätten sie dann Löcher im Kragen gehabt, ne?
Dachte ich. Das wäre geil. Ja, und wer spritzt dann den vierten dann golden, wenn er irgendwann mal zum Captain Captain befördert wird? Das bei dem Kommunikator. Ne? Ist ein bisschen doppelt gemoppelt, aber ist.
Ja, ja, aber ich finde es trotzdem sehr schön. Bei Troy hat man dann gesehen, sie hatte zwei goldene Striche, einen silbernen, ne, das ist quasi der nicht ausgefüllte Rangpunkt, und einen schwarzen, ne? Ja, den Platzhalter.
Schön war auch die Frage von Worf, sind wir immer noch verheiratet? Ja. Das ist seine größte Sorge, man sieht, wo der Mann seine Prioritäten hat. Und dann sind wir bei Captain Riker.
Das hat ihn echt beschäftigt, ja.
Ja, ja. Sind wir noch verheiratet?
Die Folge hieß übrigens Gedächtnisverlust.
Stimmt,
Staffel 4, Folge 8, Gedächtnisverlust, der junge Barasch. Ja.
Und das wäre sein Moment übrigens gewesen, wo er sagt, Schatz, wir sind immer noch verheiratet, ich habe bald Mittagspause. Auf jeden Fall sind wir jetzt bei Captain Riker, der von Data und Commander Worf quasi eine Techno-Bubble-Erklärung bekommt mit, ne, der Shuttle auf der Rücken vor diesem, ne, Butlet-Wettbewerb, von dem ich schon so viel gehört habe, und es könnte sein, dass da Anomalie und unendlich viele Dimensionen in unendlicher Manifestation. Und es hat mich total abgelenkt, dass diese Posaune hinter Riker stand.
Ja, die steht so mittendrin im Büro hinten.
Einfach nur so. Ich stelle mir auch ab und zu vor, dass er darauf spielt im seinem Kommando.
Und draußen auf der Brücke rollen sie dann mit den Augen. Oh, der ist schon wieder.
Ja, immer dann, immer dann, wenn er denkt, er hat einen geilen Witz gemacht, dann spielt er eine Minute da drauf. Feiert er sich. Ja, auf jeden Fall, was Data jetzt sagt, halt mit der Anomalie und so, das ist halt Technobubble Star Trek Deluxe. Im Prinzip auch so eine ähnliche
Erklärung. Das hat mich echt angestrengt. Ja, also die Folge nur zu gucken, fand ich total cool. Ich bin da echt mitgegangen. Ne? Aber als ich hier dann versucht habe, meine Notizen zu machen und ständig Pause drücken musste, da hat es mich echt genervt. Ne? Also der Quantenfluss in zellularer RNA bis ins subatomare Niveau, asynchron. Unsere normale Materie ist nicht seine, bla, er ist im falschen Universum.
War Braga nicht bei Voyager so stark mit drin auch? Ja, klar.
Das Braga. Würde passen.
Ich sagte, da hat das her mit diesen Anomalien und mit dieser, am Ende haben wir ein Deflektorschild, wo wir werden so einen Tachyonenimpuls auslösen und so. Und sie nehmen ja das eigentlich ja vorweg, was sie später im Finale von bei gestern, heute Morgen ja auch nochmal haben. Ne? Mit so einer Anomalie, und das ist ja alles sehr ähnlich. Ne?
Ja, stimmt.
Ja.
Also Bragas Thema ist das auf. Ja, total schön. Also Bragas Thema ist das total. Der wollte eigentlich das Shuttle, die Curie, also was mich total kirre gemacht hat, dass sie das Shuttle immer Curie genannt haben, oder wie? Curie, also so wie Fury.
Curie, ja, genau.
Oh Gott, also es ist nicht bestätigt, aber man geht davon aus, dass es natürlich nach Madame Curie benannt wurde. Und er wollte eigentlich, also Braga wollte das Shuttle eigentlich Borges nennt, nach seinem Lieblingsautor, der das Thema Quantenmechanik schon behandelt hat, als dass diese Idee quasi noch nicht etabliert gewesen ist und irgendwie eine Geschichte über Parallelwelten erzählt hat. Also das ist irgendwie voll sein Ding, ne? So viel zum Thema Technobubble.
Ja. Da kommt's her, Micha. Deshalb können wir uns da seit 6 Staffeln mit dieser Thematik umschlagen, oder?
Aber ich sehe ein Ende in Sicht.
Aber wie krass ist das denn, oder? In dem Moment, wo wir Riker im Bereitschaftsraum gesehen haben mit entsprechenden Rangabzeichen, da war doch eigentlich schon total klar, wo Picard geblieben ist, ne?
Ja, total. Mhm. Und das, aber das, Worf es fragt, das finde ich sehr gut. Ne? Seit wann sind wir Captain? Gut, ja. Und wo er sagt, seit 4 Jahren, seit wir Picard bei Wolf 359 quasi an die Borg verloren haben. Mhm. An die Steuerfahne verloren haben.
Die Steuerfahne. An die Steuerfahne.
Ich weiß auch nicht, wieso ich gerade. Als wäre Picard an die Steuerfahne.
Aber also tatsächlich war das ja eine Option damals, ne? Sie waren sich ja nicht sicher, ob Stewart da in der Staffel dann weitermachen würde. Und von daher, die Serie hätte ja auch so laufen können. Und dann hätte ich mir auch vorstellen können, dass zum Beispiel tatsächlich Wesley weiter dabei geblieben wäre und so, wie sich halt so. Also es war halt Gedanke, einfach sehr, sehr passend, ja.
Genau. Aber meine Frage ist, statt Wesley wollte man zuerst Sascha Yar wiederholen. Und hat dann aber dagegen gestimmt, weil sie ja in der anderen Folge, in der Yesterday's Enterprise, schon mit dabei war wieder. Und hat sich dann für Wesley entschieden. Und genauso hat man sich anfangs war man sich unsicher, ob statt Worf nicht Picard sollte von irgendeinem Wettkampf oder so zurückkommen. Und da hat man sich dann dagegen entschieden, weil die ganze Interaktion mit Picard hätte man könnten nicht so viel Sachen rausnehmen oder rauskristallisieren wie jetzt mit Worf und den ganzen anderen Leuten.
Ja, ich finde es total gut, dass sie sich in beiden Fällen so entschieden haben, wie sie es haben. Ne? Also Tascha hatte ja ihre Momente da auch und hat ja später eben auch ihre Tochter Sela gespielt. Ne? Und Wesley jetzt hier wieder zu holen, den man ja dann einige Folgen später dann beim Ende der Reise auch wieder dann abschließen wollte, sozusagen seine Geschichte, finde ich einfach super passend. Ja,
absolut.
Und dass er jetzt Lieutenant ist, kann man sich ja auch ein bisschen überlegen, wie es dazu kommen konnte und so. Ne?
Klar. Ja. Schneller befördert worden als Harry Kim. Aber dazu gehört nicht viel.
Wolf 359 muss sehr viel anders gelaufen sein. Ne? Picard ist auch dort geblieben, in Anführungszeichen. Also weiß man nicht, ob dann noch mehr Leute gestorben sind und ob deswegen der Nachwuchs dann auch entsprechend schneller befördert wurde. Ne?
Das mag sein, ja. Viele freie Posten. Sie sehen da eine Explosion, ich sehe freie Dienstposten. Ne? Also ja, natürlich, klar. Ich frage mich tatsächlich, wenn das so gekommen wäre, gut, wir werden es nie erfahren, aber wenn Patrick Stewart wirklich die Serie verlassen hätte, ob wirklich Frakes wirklich der Hauptdarsteller geworden wäre oder man ihm nicht noch jemanden vorher gesetzt hätte. Naja, wir werden es nicht erfahren. Außer wenn wir
Das Beste gewesen, wenn er tatsächlich zum Captain befördert worden wäre und sie ihm noch jemanden als neuen ersten Offizier an die Seite gestellt hätten und dann hätte man das Fass nochmal aufmachen können, warum Data nicht befördert wurde und hier eben, also ich meine, dann war ja eben Shelby ja angedacht.
Erste
Offizierin und da hätte ja entsprechend dann auch eine gute Dynamik reinbringen können. Also ich hätte durchaus gesehen, dass das auch hätte funktionieren können. Aber wer weiß, ob es dann 7 Staffeln geworden wären, ne?
Wer weiß, ja. Aber was ich mich bei Shelby immer gefragt habe, die wurde so groß aufgebaut in der ersten Folge, also im Finale der 3. Staffel von Best of Both Worlds, als da so naheliegend als die nächste Nummer 1, ne? Kirk, Picard, Riker wird Captain und sie wird der neue erste Offizier. Das wirkte ja fast schon so halt, ne?
Kirk
und dann
wird
hat
Picard.
Man sie. Ja, im Prinzip.
Ja, okay.
Sie wird dann. Aber, und sie hat, man hat sie dann aber in der zweiten Folge total vernachlässigt. Die ist nur noch eine Randfigur geworden in der zweiten Folge. Da habe ich mir irgendwie immer gedacht, ob die da einfach bei den Dreharbeiten zur ersten Folge noch nicht wussten, dass Patrick Stewart bleibt und bei der zweiten Folge es wussten und gesagt haben, gut, in sie müssen wir nicht mehr viel investieren.
Ja, das kann durchaus sein, ja.
Weil ich finde, das fällt stark ab, so wie sie aufgebaut wird in der ersten und in der zweiten hat sie fast nichts mehr zu tun.
Ja, das wäre nachvollziehbar.
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie in die Staffelpause gegangen sind, ohne zu wissen, wie sie den Zweiteiler beenden werden. Aber das ist nicht das erste Mal, wenn dem so wäre. Also später zum Beispiel bei Gefahr aus dem 19. Jahrhundert war das genauso. Da hatten sie das zweite Drehbuch einfach noch nicht geschrieben für den Anfang der 6. Staffel, als sie die 5. Staffel beendet haben.
Wäre geil, so neue
Autoren.
Also
kann durchaus sein.
Ach, wo fangen wir denn an? Wo sind die? Im 19. Jahrhundert?
Nee, es waren schon die gleichen Leute, die weiter dran gearbeitet haben, aber also gerade in dem Hinblick hieß es, also die hatten keine gemütliche Staffelpause. Ne? Die haben echt gerödelt und geschwitzt, ja.
Was ich toll
fand. Und da war nämlich auch nochmal in der Diskussion, ob Stuart weitermachen würde damals, ja.
Der wollte oft aufhören, merke ich gerade.
Naja, er wollte nicht aufhören, aber es gab die Gerüchte, weil da war ja dann Deep Space Nine angelaufen und man hatte so gedacht, es könnte ja sein, dass Stuart jetzt aussteigt oder dass man an TNG so ein bisschen ablässt und Staffelstabsübergabe macht, ne, dass es in der sechsten Staffel irgendwie so ein bisschen low weitergehen würde. Und dann hat man eben sich explizit entschieden, doch nochmal einen Zweiteiler zu machen, denn das war ursprünglich gar nicht geplant. Man wollte mit einem normalen Staffelabschluss enden und nicht mit einem Cliffhanger. Hat man dann aber nochmal gemacht und ich sag mal investiert, sowohl ja finanziell als auch nochmal so richtig in die Story, um eben nochmal zu demonstrieren, dass man hinter TNG steht, dass es hier weitergeht und nicht das Augenmerk auf Deep Space Nine liegt.
Hm. Ja. Wenn die gewusst hätten, dass der 26 Jahre später immer noch diese Rolle spielt, hätten sie bei den Vertragsverhandlungen vielleicht ein bisschen Kohle gespart. Ich fand trotzdem noch sehr schön, dass Worf, als er aus dem Quartier dann rausgegangen ist, gesagt hat zu Riker, dass er sich an Wolf 359 das natürlich auch erinnert, aber er das Ende anders in Erinnerung halt hat. Ne?
Ja, also das, aus dem Bereitschaftsraum ja, geht er raus, auf die Brücke.
Mhm. Genau.
Und die dann Brücke hat sich hier wieder verändert.
Ja.
Und aber noch mal extremer.
Ja,
aber zum Negativen, aber auch verständlich aus der Sicht, wenn man denkt, dass eben Wolf 359 anders gelaufen ist und man vielleicht denkt, dass die Verluste noch größer waren und man jetzt etwas, ich sag mal, militärischer denkt, denn ich finde, die Brücke wirkt sehr viel militärischer, als wir sie kennen.
Ja, definitiv.
Findet ihr das auch so?
Ja, aber es macht zwei Dinge machen keinen Sinn. Ich fand dieses Ding, was hinter Wesley stand, was irgendwie zwischen ihm und den Konsolen im Hintergrund steht, mit dieser Scheibe, das macht irgendwie keinen Sinn. Das sieht aus, als steht es im Weg. Und
Im Weg, weil da ist ja gar nicht so viel Platz. Die haben es extra schräg gestellt. Hast du das gesehen? Ja. Dass Wesley noch so ein bisschen an der Seite stehen kann und es steht halt schräg, weil da eigentlich nicht genug Platz ist. Aber es soll halt sozusagen wie so nochmal so eine taktische Station, wo man sich nochmal orientieren kann an so einem Flipchart im besten Sinne nochmal demonstrieren.
Das funktioniert halt nicht. Und das Kämpferische kommt dann ja auch noch hinterher weg, dass sie die beiden Stühle abmontiert haben von Number One und vom Counselor.
Und noch nicht mal mehr so ein Schwiegermutter-Sitzchen wie sonst auf der Brücke. Nochmal so ein vierter und fünfter links und rechts. Nee, jetzt noch nicht mal mehr einen zweiten und dritten kleinen Hocker. Die müssen jetzt stehen und werden durchgeschüttet und fallen durch und die Gegend.
Das also totaler Blödsinn. Das ist totaler Blödsinn, dass die, man schafft doch da keine Stehplätze. Gut, okay, der Platz hinter, aber jetzt mal ehrlich, macht überhaupt keinen Sinn, dass der erste Offizier und dein Berater oder so, dass die neben dir stehen.
Worf hat schon immer gestanden. Du wirst befördert, wir machen den Stuhl weg. Du musst weiter stehen.
Ja, gut, aber jetzt mal ehrlich, das macht einfach keinen Sinn, weil eigentlich brauchst du wenigstens deine Station. Der erste Offizier hat ja da keine Station. Worf steht ja offensichtlich nur neben ihm. Er hat keine Station. Hätte er eine Station, wie das in späteren Darstellungen war im Kino, hätte ich das ja noch verstanden. Aber da haben die auch Sitzplätze. Also eigentlich macht das Stehen wenig Sinn. Ist ja auch bei Voyager auch gewesen. Hat Tuvok mal gesessen? Tuvok hat doch nie gesessen, oder? Tuvok hat immer gestanden, oder?
Nee. Ja.
Im Gedenken an Worf. Nee, der hat immer gestanden. Ich meine auch, dass der ist ja auch da an der Station, lass es mal, aber so ohne Station, ohne Stuhl. Weißt du, das macht überhaupt keinen Sinn. Auch wenn es kämpferischer wirken soll. Natürlich, ich verstehe das auch und so. Und wir erfahren da ja auch, alles ist irgendwie ein bisschen anders. Jetzt greifen nämlich die Bajoraner an.
Die Bajoraner. Ja, und vorne an der Con, habt ihr gesehen, an der Con sitzt nicht mehr Fenrich Gates, ne? Da sitzt jetzt ein Cardassianer in roter Uniform.
Das ist mir nicht aufgefallen. Echt? Ernsthaft?
Nee.
Das ist
mir
nicht aufgefallen.
Ja.
Alter, du hast recht. Jetzt, ich habe gerade nochmal. Ja? Da sitzt ein Cardassianer, wirklich.
Ja. Ja. Also, es ist quasi genau verkehrte Welt. Die Bajoraner haben die Cardassianer okkupiert und die sind föderationsmitgliedstauglich, offenbar, ne? Oder zumindest einzelne sind dabei. Und jetzt die Cardassianer, die Bajoraner haben nochmal richtig aufgedreht, sind nochmal richtig fies geworden jetzt in letzter Zeit. Und die greifen jetzt an.
Krass. Ist mir nie aufgefallen. Guck mal an. Tausendmal gesehen, es ist mir nie aufgefallen. Stimmt, dass da wieder sitzt. Er wird auch nicht explizit alleine gezeigt, ne? Sondern immer nur mit der Kamerafahrt mit. Auf jeden Fall sind die Bajoraner, sie sind also eine Großmacht offensichtlich und Jetzt gibt es halt so eine Meeting-Raum-Szene noch, wo halt jetzt ein bisschen, ja, Techno-Babble, ne? Wir lassen da Tachyonenimpuls und Sensoren und wir schießen da mal in diese Anomalie. Und die Theorie ist, dass quasi, wenn Worf wieder diese Anomalie durchläuft, er irgendwann in seine Welt zurückkäme. Ich glaube, jetzt ist das noch ein bisschen später. Jetzt wird ja erstmal von dieser unendlichen endlichen Parallelwelten-Theorie nochmal geredet. Ne? Jede Entscheidung führt zu einer neuen Realität und aber die Realität tritt ein anhand der Entscheidung, die man trifft. Und es kann aber sein, dass diese anderen Realitäten auch irgendwo existieren. Ne?
Ja.
Und das ist so ein bisschen.
Und da hast du halt mal blaue Augen und da hast du halt keine. Ne? So.
Das ist, das Data, das
je
ist
nach Entscheidung.
Die genau, das ist für dich die einzige Konsequenz, Data. Ne? Und dann sind wir nochmal bei
Troy. Und er ist nicht befördert worden. Ne? Also ich meine, hallo, wieso ist denn Data nicht der erste Offizier? Oder der, ne? Also was ist denn da los?
Ich glaube, ich weiß nicht, ob Data ein guter erster Offizier wäre.
Doch, doch, doch.
Ja? Ach, vielleicht schon, ja.
Also ich habe heute nochmal für Querverweise. Ich habe heute für Querverweise in diverse Folgen nochmal reingeguckt und ich kann gar nicht sagen, warum, aber ich habe nochmal in die Folge, es hatte irgendeinen Grund, nochmal in die Folge reingeschaut, in der Data dann tatsächlich mal kurzzeitig hat, ein Kommando übernimmt, ne? Und wie die ihm sich gegenüber benehmen, ne? Das ist einfach, ich habe die ganze Zeit nur gesagt, Arschloch, Depp, was bist du für ein Drecksack? Also ganz ehrlich, das ist das Allerletzte. Dieser Typ, der ihm untersteht und der eben dann, es ist übrigens genau die Folge, wo sich Sela offenbart.
Ach, Kampf ums Klingonische Reich,
Tochter.
Teil 2.
Genau, Teil 2, genau. Mhm. Da hatte ich reingeguckt, ich weiß gar nicht mehr warum, es hatte irgendeinen Grund.
Das war, wo der erste Offizier sofort zurücktreten wollte, als Data an Bord gekommen ist.
Abgelehnt.
Ich bin kein erst guter. Aber auch später, wo Data mal die Enterprise kommandiert, als Picard und Riker entführt worden sind, wo Worf so aufmüpfig ihm gegenüber ist und immer seine Befehle kommentiert und sagt so, und dann auch als Data dann so sagt, ja, okay, jetzt haben wir alle Informationen, jetzt fliegen wir dahin, und Worf dann sagt, endlich. So verächtlich, dass das jetzt erst passiert.
Ja.
Und wo Data ihn bittet zum Vier-Augen-Gespräch. Und dann zu ihm sagt, im Vier-Augen-Gespräch, ihre Leistungen entsprechen nicht meiner Erwartung. Das finde ich großartig, dass er das A im Vier-Augen-Gespräch gemacht hat und ihn dann ganz konkret darauf anspricht, was ihn stört. Mhm. Und es auch noch endet mit, wenn das jetzt unsere Freundschaft beendet hat, tut mir das sehr leid. Das
und ich finde das in beiden Folgen, ehrlich gesagt, total armselig, dass wir im 24. Jahrhundert auf solche Themen treffen müssen. Ich verstehe, dass es für uns heute thematisiert werden sollte oder in den 80ern, in den 90ern für uns thematisiert werden sollte, aber die Realität, die uns gezeigt wurde ab Mission Farpoint, da habe ich Measure of the Man schon gehasst als Kind. Also ich kann mich noch erinnern, beim ZDF, Wem gehört Data? Ich habe so gelitten, was sie mit dem Data machen. Das finde ich unmöglich, nach dem allem, was der durchgemacht hat, dass man an diesen Stellen in der Serie dann immer noch auf so ein Niveau herunterrasselt. Das ist unverzeihlich. Finde ich ganz schlimm. Gut.
Ja.
Das war das Wort zum Sonntag.
Ja, alles gut. Ich finde halt die Art, wie er da damit umgeht, aber halt gut. Ne?
Ja. Gut, was hat er auch für eine Wahl?
Ignorieren, ne? Und krasse Befehle bellen. Dann sind wir bei Troy und Worf, nochmal ein bisschen über ihre Situation halt reden, und da erfahren wir es da mit den Kindern, dass sie Kinder haben irgendwie, an der Stelle, glaube ich, ne? Ja, dass sie sagt hier...
Was ist mit den Kindern? Und weißt du, es kommt immer noch dicker.
Da muss ich auch sagen, wo sind die denn? Der eine ist der kleine...
Im Kindergarten.
Sie haben übrigens sehr irdische Namen. Der kleine Erik. Der kleine Erik.
Erik Christopher.
Ja, und wie heißt sie?
Aber Shannara finde ich jetzt nicht so irisch.
Ja, gut, aber ach komm, das ist so ein totaler Szenenname hier.
Ich hab die beide mal nachgeguckt. Ich kann nicht eruieren, ob die nach irgendwem benannt worden sind oder so. Das ist irgendwie
Shannara,
sehr random.
Das ist ja eine Fantasy-Buchreihe von, ich glaube, Terry Brooks. Da gab es auch ein PC-Spiel dazu, das echt gut war für seine Zeit.
Okay, die Tochter ist nach einem PC-Spiel benannt.
Ach, es gibt Schlimmeres. Mein Sohn, der kleine Q-Bert, findet das bis heute noch gut. Ruhe, Q-Bert! Nein, auf jeden Fall, ich fand Worf halt einfach auch wirklich super, wie entsetzt er geguckt hat. Also vorhin auf der Krankenstation hatten wir noch keine Kinder. Und dann
bei Schichtwechsel auf der Krankenstation.
Schichtwechsel auf der Krankenstation. Und dann Da muss ich sagen, noch keine Kinder. Ich musste auch wirklich sehr schwer über Worf lachen. Und ich fand da auch schön, Alexander wurde jetzt nochmal erwähnt. Was ist mit Alexander? Wer ist denn Alexander? Das ist mein Sohn in einer anderen Realität und ich muss gucken, ob ich noch Unterhalt für den zahle in dieser Realität.
Aber das war so ein schöner Moment, dass sie dann halt auch sieht, dass nicht nur sie jetzt Ängste und quasi Verlust erleidet, wenn sich jetzt an ihrem Status quo was ändert, sondern dass es für ihn ja auch schon passiert ist. Er hat gerade auch schon merken müssen, dass ein Kind von ihm weg ist. Ne? Und da weiß sie dann auch gar nichts mehr und lehnt sich nur noch bei ihm an. Also ich kann das total gut verstehen, aber ich verstehe nicht ihre Problematik mit dem Thema, dass sie prinzipiell davon ausgeht,
dass er sie in jeder Realität liebt.
Nein, dass ihr Worf nicht wiederkommen wird. Also wenn er jetzt geht, dann ist sie ohne ihn, dann ist Worf weg oder dann ist ihre Realität weg. Das kann ja nicht sein. Die existieren ja eigentlich alle nebeneinander.
Es hat nicht, genau, das ist total merkwürdig. Es hat keiner gesagt, dass das passiert. Und wir sehen ja auch später bei der Kommunikation mit der anderen Enterprise, dass da auch ein Worf hinter seiner Station steht. Also war das
total merkwürdig, finde ich das.
Das ist total merkwürdig. Aber ich fand, mich hat es einfach abgelenkt, dieses Weinerliche mit, ich konnte mir nicht vorstellen, dass es auch Realitäten gibt, in der du mich nicht liebst. Spätestens da. Hätte ich jetzt gesagt. Spätestens da hätte ich jetzt an Worf Stelle gesagt, na gut, das mache ich jetzt wieder gut. Weißt du? Ach so. Weil, ich weiß nicht, ich finde das, ja gut, das ist jetzt sehr romantisch halt, ne? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass in allen Realitäten, die existieren, von denen wir zum ersten Mal vor 5 Minuten gehört haben, du mich liebst. Ja.
Naja, es ist ihr Leben, das jetzt gerade hier komplett in Frage gestellt wird. Also, dass sie das schockiert, dass sie das trifft, kann ich schon verstehen, ne? Dass sie nicht weiß, wie sie und ihre Kinder weiter existieren werden oder ob der Vater jemals wiederkommt, ne? Also, das kann ich verstehen, aber ich verstehe nicht, woher diese Gewissheit kommt, dass sie davon ausgehen muss, dass Worf, wenn er jetzt wegfliegt, dann nicht wieder da wäre quasi. Also, es geht doch irgendwie, also das ist das, was die Folge uns offen lässt, wie es sein kann, dass in jeder dieser Realitäten oder zumindest in der unseren
ja.
Wie sagt man so schön, in unserem Quantenfluss ist ja auch noch ein Worf hinten auf der Brücke.
Ja,
und das verstehe ich nicht. Ne? Und dann müsste der, ist der von einer anderen, ist der gesprungen, hat sich getauscht? Und wenn der Original-Worf in seinen Quantenfluss... Ja, schon, ne? Irgendwie. Oder und tauschen die sich dann wieder aus?
Ja, genau, das ist die Frage, ne? Am Schluss sieht es ja so aus, als ob nur 2 Stück vertauscht wären. So kommt es zumindest drüber. Aber eigentlich müssen es ja jeder Worf in jedem Quantenfluss ab der Stelle.
Er war ja vorher auf anderen. Er war ja vorher auf
anderen.
Vorher auf anderen Schiffen. Ja, das ist ein bisschen tatsächlich komisch. Weil was hat wohl dieser Worf auf der anderen Enterprise gedacht, in dem Moment, wo Picard sagte, sie scheinen hier unser Worf zu sein? Guckt nach hinten. Ja,
und haben die anderen schon rausgefunden, dass ihr Worf mit einer anderen Quantensignatur lebt? Also, weißt du, die wir jetzt gerade begleiten, die einzigen, die das mitgekriegt haben?
Also haben alle Enterprises in allen Milliarden Realitäten einen Sicherheitschef, der schwer am Schwanken ist. Ne? Also das ist ja die Frage. Und gibt es eine Realität, in der er krankgeschrieben wurde? Gibt es eine Realität, in der Worf krankgeschrieben wurde?
Mit Sicherheit,
Wo Picard sagt, Mensch, Riker, legen Sie mir den Mann mal in die stabile Seitenlage.
Ne? Ja, vor allem, stell dir vor, er wäre in die gehüpft, wo er schon von den Borg assimiliert wurde.
Oh Gottes Willen. Naja, auf jeden Fall sind wir dann ja, wir haben ja dann nochmal so ein bisschen eine Technobabble auf der Brücke und Strahl, der in die, und man hat einen Energiestrahl laufen und jetzt hat man irgendwie den Tunnel gefunden quasi, dann den Riss im Raum Zeltkontinuum, nenne ich es mal. Und dann wird man von den Bajoranern angegriffen. Den Quantenspalt, ja. Wird von den Bajoranern angegriffen und da sehen wir auch bei dem Angriff schön die Rumschüttelei und sehen, wie sinnvoll es ist, dass die neben ihm stehen müssen. Troy und Worf, ne? Haltet euch irgendwo fest an meinem Kommando. Ich halte mich an meinem Kommando fest und ihr euch an diesem Stuhl. Was? Nein. Und dann passiert ja das, was ja das Effekt-Highlight dieser Folge ist. Es fangen sie an, ganz viele Enterprises aus allen möglichen Realitäten springen in diese Realität und materialisieren und wir sehen, bam, 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 überall Enterprises auftauchen. Es wird noch schön, wird. Das sieht super aus und es wird auch schön noch quittiert in so einem Nebensatz. Ja, die Bajoraner haben sich übrigens zurückgezogen, nachdem sie gemerkt haben, dass so die tausendste Enterprise aufgetaucht ist, ne? Ach, schön. Und wir erfahren ja auch von Data, wenn, okay, wenn das Exponential in diesem Tempo weitergeht, wird dieser Sektor in 3 Tagen von Enterprises überflutet werden.
Ja, aber ganz ehrlich, wenn, also ich hätte, es hört sich fies an, aber ganz ehrlich, wo die doch alle plötzlich aufpoppen, wo die halt gerade sind im Raum, in ihrer Realität, kann doch nicht sein, dass die alle irgendwo anders sind. Oder eigentlich müsste doch eine mal wo aufpoppen und mitten in einem anderen Schiff materialisieren und dann müsste es doch mal krach bumm machen, oder?
Ja, ja,
also
ja,
darauf ja sogar, hätte ich echt Bock gehabt. Es tut mir leid, aber ja, das wäre eigentlich realistisch gewesen, dass man sich nach links und rechts umguckt und denkt, oh bitte, 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 lass es nicht hier passieren.
Ja, wir hören ja auch die absurde Zahl. Data sagt ja auch irgendwie, nee, es wird ja gesagt, es gibt, Wesley sagt es, glaube ich, uns rufen irgendwie 285.000. Schiffe rufen uns gerade. Und Riker sagt dann so ganz lapidar, wenn ich nur wüsste, was ich ihnen sagen soll, und sagt dann zu Data, was können wir denn, können wir das irgendwie unterbrechen? Dachte ich mir so, unterbrechen? Alter, das muss rückgängig gemacht werden. Du hast jetzt schon über bald eine 500.000 Enterprises da, da ist nichts mehr mit unterbrechen. Das erklär mal der Sternenflotte. Andererseits ist das wahrscheinlich in zukünftigen Konflikten ganz hilfreich. Ne? Zumindest in der einen Realität, in den anderen Realitäten entsprechend weniger halt, ne?
Naja, für und, diesen Effekt haben sie tatsächlich das Modell der Enterprise rotieren lassen und aus so entsprechend den unterschiedlichsten Entfernungen und Perspektiven neu aufgenommen. Haben sie sich richtig Mühe gemacht.
Ja, und wie gesagt, diese Brückenaufbauten, das ist wirklich beeindruckend, dieses Teil, was sie vorne am Bildschirm haben, ne? Auch an den Seiten, ne? Also es wirkt fast so, als wärst du die letzte Folge gewesen von einer Staffel oder einer Serie, wo sie nochmal richtig Geld in diese Umbauten gesteckt haben.
Es wirkt deutlich besser als die Copy- und Paste-Flotte aus Picard. Das war wesentlich
deutlich.
Ja, aber es ist trotz das war das Erste, ganzen, wo ich dran gedacht habe. Copy-Paste, aber hier verrückt. in gut.
Und auch obwohl hier sie hier neue
Modelle, aber nur so am Rande,
dasselbe, ne? aber es hat hier einen Grund, inhaltlich hat es hier einen Grund, ne? Und obwohl sie hier dieses Modell immer wieder, immer wieder neu aufgenommen haben und das Set ständig umdekoriert und umgebaut haben, haben sie es geschafft, im Zeit- und Budgetplan zu bleiben. Also da muss man auch echt mal den Hut vorziehen,
Ja, gut, das ist wahrscheinlich auch ein Stück weit geschuldet. Also, ohne diese Leistung zu schmälern, die ist fantastisch. Man ist dann so in der 7. Staffel und ich glaube, da ist man schon wirklich eingegroovt, ne? Dass man vielleicht auch sowas mal so stemmen kann und so. Aber nichtsdestotrotz, das ist wirklich eine Hammerleistung, ne? Und es geht jetzt ja darum, dass man das Schiff findet, was die Quantensignatur hat, die der gute Worf hat. Und das Schiff findet man und das Schiff ruft man dann auch. Und da ist natürlich, oder das Schiff meldet sich. Man schickt diese Quantensignatur raus und sagt, hey, wer von euch hat die? Und dann meldet sich ein Schiff und das ist natürlich eine Enterprise, in der Picard noch an Bord ist. Und Riker und Picard sprechen miteinander und man sagt halt, das und das ist passiert, ne? Quantensprung, blablabla. Und da musste ich ein bisschen lachen, als Riker sagt, ja, Data hat gesagt, wenn wir Worf durch dieses Ding nochmal durchschicken, durch diesen Quantenriss, dann kommen alle wieder zurück in ihre Realität. Und Picard, der andere Picard, der das ja ungefähr vielleicht vor 10 Sekunden das erste Mal gehört hat, sagt, ja, unser Data sieht das auch so.
Ja, unser Mr. Data sieht das genauso.
Da hat er mal ganz schnell gerechnet.
Großartig, ich fand es auch noch gut, dass Wesley vorher sagt, er kann erstmal gerade nichts empfangen, weil es gibt so viel Kommunikation innerhalb unter den Schiffen, dass er erstmal gerade nichts verstehen kann. Ne? Also wie planlos die dann da alle sich gegenseitig angefunkt haben müssen, auch verrückt.
Ruf kommt durch, der wichtige.
Ja, das habe ich mich auch gefragt. Das ist eine Vorrangschaltung gewesen, weißt du? Das kann nur so gewesen sein. Da habe ich mich aber tatsächlich jetzt bei diesen Aufbauten, als Riker so vorne steht und am Ende des Podests, er hat ja jetzt quasi einen erhöhten Gang nach vorne, ne? Das macht schon keinen Sinn. Das macht schon keinen
voll
Sinn.
Voll die Stolperfalle.
Wollte ich gerade sagen, zumal, wo ist denn da die Arbeitssicherheit bei dem Cardassianer und bei Data? Also ich hab mir nur gedacht, die beiden sollten mal, Data, hier nach Schichtende, kommst du mal mit zum Betriebsrat? Ich sag das hier, falls wir hier nochmal rauskommen. Ich weiß, man kann das Ding nach vorne wegschieben und nach vorne aufsteigen. Ja, aber es ist trotzdem, es macht überhaupt keinen Sinn, dass er auf einmal oben den Podest nach vorne geht und, ne, und eine Stufe nach unten. Und
es hätte mir noch gefehlt, Sinn, dass Worf seine Trophäe irgendwo auf der Brücke stehen lässt. Ja. So genau so vor der Stolperfalle.
Nein, jetzt wäre es geil, Geordi ist gestolpert. Hier. Geordi ist gestolpert und hat sich das Genick gebrochen, Worf. Er ist über ihren Preis gefallen, den sie vor ihm verfehlt.
Hätte mal jemand den Preis woanders hingestellt.
So sehr ich diese Umbauten auch schätze, das und das Ding, was Wesley im Rücken hat, das macht wirklich nicht viel Sinn halt. Ne?
Nee, das ist naja,
auf jeden
stimmt,
Fall
ja.
Muss man jetzt.
Aber also ein paar von diesen Umbauten haben sie dann später für den Abschluss ja auch genommen. Ne? Diese drei Realitäten in gestern, heute Morgen, ja. Da haben sie ein paar Sachen davon wiederverwenden können. Hm?
Ja, was ich da nicht ganz verstanden habe, war, warum jetzt Riker das Shuttle brauchte von der anderen Enterprise. Und er hat
naja, damit
er
mit dem...
Ach ja,
nee,
stimmt,
hat er ja nicht.
Hat er nicht, weil wir sind zu weit weg. Das war ja nicht der erste Sprung, wir sind ja schon drei Sprünge weiter. Deshalb braucht er das Shuttle.
Ja, die Frage ist nur, ist er denn, als er mit der Curie ankam, in seiner Enterprise, in seiner Realität gelandet? Also laut Produktion ist das so. Nachdem die Folge fertig war, hat der Wiemer, der Regisseur gesagt, der Robert Wiemer, eigentlich wäre es ja cool gewesen, wenn wir beim ersten Mal schon in eine andere Realität gesprungen wären. Und ehrlich gesagt, so wie sie es gedreht haben.
Kann ja nicht sein.
Was meinst du?
Ausgelöst wird es doch erst durch den Visor von Geordi. Er muss ja auf seiner normalen gelandet sein. Und es wird doch, so wie ich es verstanden habe, wird doch das Ganze erst ausgelöst, als er in die Nähe von Geordis Visor kommt.
Ja, richtig.
Stimmt. Da hätte Geordi ihn Sinn. Beim Shuttle abholen müssen.
Genau,
dann wäre die Curie auf dem richtigen Schiff gewesen und er wäre sofort gesprungen. Denn als er jetzt nochmal zu diesem Schild, ne, weil das hängt ja, wenn man reinkommt, rechts neben der Tür. Also wir sehen es links neben der Tür hängen. Und in seinem Quartier ist es aber nachher nicht, ne?
Gut, ja, da komme ich aber noch.
Da kommen wir noch hin.
Ja, genau. Auf jeden Fall, jetzt gibt's noch, wie gesagt, wir brauchen mal das Shuttle und der Picard der anderen Station schickt es auch. Und Riker hat noch diesen schönen Moment, wo er zu Picard sagt, schön, Sie wiederzusehen. Ist lange her gewesen, ist lange her. Und das fand ich echt einen tollen Moment. Na, dann sind wir in der Shuttle-Rampe.
Picard guckt auch entsprechend, ja.
Ja, genau. Und sagt, was macht denn der Typ auf meinem Riker? Haben Sie gegen mich geputscht in dieser Realität? Kommen Sie auf einen Bärnackelkampf. Und dann sind wir in der Shuttle-Rampe und wir sehen halt, das Shuttle ist angekommen und es wird jetzt quasi überprüft und Data sagt auch, ja, es ist das Richtige, es hat die richtige Frequenz. Und es ist irgendwie schön, ich mag diese Shuttle-Rampen und so. Ich finde das irgendwie immer schön, man sieht das physische aufgebaute Shuttle da und so. Sieht ja eben, das Modell sieht ja immer noch so ein bisschen träger aus. Zu dem, wie es dann später in den Serien war, so Data Flyer und was sie und die Runabouts bei Deep Space Nine, aber trotzdem, es ist ein schönes Gefühl halt. Ne? Und dann
es ist aber schon eine große Weiterentwicklung zu den ursprünglichen Shuttles, ne? Also,
definitiv, aber denk mal an die von TOS, ne? Naja, auf jeden Fall, jetzt gibt es noch die Verabschiedungsszene von diesem Worf und die ist natürlich vor allen Dingen Troy, ne, kriegt ihre Verabschiedungsszene von diesem Worf und man küsst sich halt und der alte Schatz.
Das ist ja schon ein Schritt für ihn, ne? Denn eigentlich, im wahrsten Sinne auf sie ein, aber ich glaube, er testet für sich auch mal.
Ich fand irgendwie.
Aber wollt ihr so jemanden küssen mit so einem Gebiss?
Das hatte ich mir im Moment gedacht gerade.
Also ganz ehrlich.
Ich weiß ja nicht, wie vor euch ist, aber ehrlich, wenn mich die Leidenschaft packt.
Küssen sich Klingonen überhaupt? Also ich meine, wir haben das ja bei Menschen auch, dass bestimmte Kulturkreise oder Völker sich eben auch gar nicht küssen, dass das nicht üblich ist. Ne? Und da frage ich mich, ist es bei Klingonen üblich, sich zu küssen? Küsst er sie nur, weil sie für sie es üblich ist? Und will man solche Szene irgendwie? Naja,
allein von der dentalen Grundlage her würde ich sagen, nein.
Nein, ne? Ich auch nicht.
Ach, da fällt mir übrigens ein. Ja, das
da hat Troy echt mal was probiert.
Definitiv, ich weiß nicht, ich hatte immer das Gefühl, das ist so ein Beißen, was die machen. Also,
das auch,
es wurde aber in dieses Gebiet wurde ja noch nicht so oft reingestoßen. Da fällt mir übrigens noch ein toller Satz ein, den wollte ich noch vorhin erwähnen, da bin ich drüber weggegangen, als Data ganz kurz diesen Moment, wo sie bei Jordi in der Krankenstation stehen, wo er tot ist und wo sie ihn untersucht haben, ne? Da sagt, den habe ich mir aufgeschrieben, weil ich ihn so schön fand, da sagt Data zu Worf, das alles hat etwas mit ihrem kürzlichen Mangel an Kontinuität zu tun. Das ist so großartig. Das hat alles was mit ihrem kürzlichen Mangel an Kontinuität zu tun.
Das ist so ein Satz, den muss man sich echt merken.
Ja, der ist so großartig. Das kannst du auch so, wenn jemand sagt, oh, ich habe einen Filmriss, du hast also einen kürzlichen Mangel an Kontinuität hinterlegt.
Das ist super. Ja, das ist genauso ikonisch wie hier keine Gesellschaft, eine nicht optionale gesellschaftliche Konvention.
Ja. Genau, ja. Naja, auf jeden Fall, Worf fliegt jetzt mit dem Shuttle zurück. Wenn er jetzt erstmal den Computerlogbucheintrag macht, diesmal habe ich den 19. Platz belegt und ich werde so lange durch die Paralleluniversen reisen, bis ich wieder den ersten Platz habe. Das wäre so ein Sliders-Ding. Worf reist durch die Paralleluniversen, bis er irgendwann wieder den ersten Platz in diesem Kampf gemacht hat. Genau, deshalb...
Diese Trophäe sehen wir übrigens auch nochmal in Deep Space Nine Deep Space Nine. Da haben sie den nochmal reaktiviert.
Genau. Er fliegt halt auf diesen Riss zu und überraschenderweise, er wird jetzt angegriffen. Eine Enterprise feuert auf den guten Worf. Das ist jetzt der böse Teil. Man nimmt halt Kontakt mit dieser Enterprise auf und wir sehen da einen extrem bebarteten Riker.
Mhm. Und, ein untergerockter Riker.
Ja. Ein Worf. Und die sind aus einer Realität, in der die Borg überall sind. Die Borg haben die Föderation besiegt und sind überall. Und in diese Realität wollen sie nicht mehr zurück.
Sie sind die letzten Überlebenden.
Und dann sagt Riker, sorry, da kann ich Ihnen auch nicht helfen.
Ja, diese Gefühllosigkeit, diese ganze Folge über.
Nein, das wäre geil. Das wäre super, wenn er gesagt hat, entschuldigen Sie bitte, ich habe hier eine A-Handlung zu führen. Weißt du, also das kann ja aber nicht. Kann ich ja nicht mit deinen.
Das ist jetzt auch noch ein E-Blot. Leute, was soll das?
Ich habe hier noch eine A-Handlung zu führen.
Da hätte ich es besser gefunden. Da hat man ja auch ursprünglich geplant, wohl, dass es eine Enterprise aus dem Spiegeluniversum ist, die angreift. Und das hätte ich besser gefunden, wie die Handlung hier, dass sie eine genommen haben, die mitten aus dem Borg-Krieg kommt.
Das macht es halt tragischer, ne?
Ja, es ist wirklich sehr, sehr tragisch, weil es ist ja durchaus auch denkbar, ne, dass sowas passiert.
Ja, und wie sie da aussehen, ne? Also auch
mit Explosionen hinten. Das war zu kurz, um da jetzt tragisch
zu bauen. Ja, es war zu kurz. Die Bildschirmstörung, die wir da gesehen haben.
Wir haben mit diesen verrückten Haaren, mit dem Bart, wie gesagt,
der sieht aus wie ein Frischiger. Ja, total.
Wenn er wenigstens noch irgendwie seine Uniform, wenn die irgendwie kaputter gewesen wäre oder er was anderes
angehabt hätte, das wäre gut gewesen. Genau.
Ja, diese Bildstörung.
Die wäscht er jeden Tag, aber zum Rasieren hat er keine Zeit.
Okay, ich versuche es noch ein weiteres Mal. Diese Bildstörung, nein, alles gut. Diese Bildstörung, die wir da gesehen haben, sind zum ersten Mal digital erzeugt worden und nicht mit dem Rütteln an einem Schaltkasten oder an einer Halterung, sondern die sind tatsächlich mit dem Computereffekt entstanden. Nur so ein kleiner Funfact, den ich bei Memory Alpha gelesen habe, um auch mal mit Hintergrundwissen ein bisschen glänzen zu können. Ja, aber ihr habt schon recht, es ist zu kurz, er sieht einfach wirklich zu cheesy aus. Und ich meine, sie schießen dann ja auf das Schiff und soll nur kampfunfähig gemacht werden, aber ja, das ist wohl so offensichtlich so schwer beschädigt, dass es dann doch explodiert und somit genau genommen werden sie ja somit nicht zurückgeschickt.
Ja.
Oder? Also.
Ja, würde ich auch meinen. Und dieser Zerstörungseffekt übrigens, der wurde recycelt, der wurde schon mal in einem temporären Fragment benutzt.
Oh, schön. Den fand ich aber gar nicht so toll.
Aber die Anomalie selbst? Ja, doch, ich fand, ja. Wobei ich dann irgendwie erwartet hätte, dass vielleicht die Schiffe drumherum, da waren ja durchaus sehr, sehr viele andere Galaxy-Class-Schiffe, ja. Also die Enterprise war ja so oft da, dass man da noch mitgekriegt hätte, dass da rundherum womöglich ein Schaden entstanden ist oder die durchgeschüttelt worden sind oder noch ein zweites in Kettenreaktion, dann auch noch dran glauben muss.
Ja, ein bisschen schon. Aber naja, gut, ne? 94, ne? Auf jeden Fall ist der Moment dann, wenn das Shuttle in diesen Effekt geht, finde ich sehr geil, wo du diese 50 Millionen Worfs rumlaufen siehst in dem Shuttle in unterschiedlichen Uniformen. Das fand ich toll.
Das haben sie über Splitscreen hinbekommen, ja. Und die Anomalie selbst war auch ein neuer Effekt übrigens.
Mhm. Und dann wacht Worf ja auf, also er kommt ja wieder zu sich auf seinem Shuttle und ruft als erstes die Enterprise und da geht der Chef persönlich noch ans Telefon. Na, da musste ich einen Moment lang lachen, als von Picard. Ja, hallo, hier ist Picard.
Aber das ist doch nicht unüblich, oder?
Ja, ich weiß, findest ich du? Weiß. Aber, ja, nein, ich verstehe schon, aber es ist so irgendwie, man müsste doch meinen, dass man da irgendwie erstmal mit jemandem, ich weiß, Schiff wird gerufen, Captain ist eh auf der Brücke, hier, Commander Worf ruft uns, stellen Sie ihn durch, ja, ja, ich musste trotzdem so einen Moment drüber schmunzeln irgendwie. Wäre geil, wenn er jemanden erreicht hätte, der ihn total nicht ernst nimmt. Ich muss dringend an Bord kommen, dringend an Bord kommen. Ahoi, hoi. nein, und er sagt ihm ja auch gleich, er muss dann gleich einen Bericht abgeben und so und, übrigens sein Wettkampf, der jetzt das letzte Mal erwähnt wird, ne? Der war extrem erfolgreich. Und wir sehen wieder diese große...
Wie war denn Ihr Butlet-Wettkampf?
Ja.
Auf Forecast 3.
Ja. Es wäre geil. Ja.
Sehr und gut. Ich habe den Meistertitel.
Ja, und das Ding sieht aber wirklich geil aus, ne? Das Ding sieht echt geil aus. Und er trägt es dann ja jetzt auch wieder mit Stolz, als wir wieder die Szene haben vom Anfang, wo er mit Riker halt durch die Gänge schlendert und somit wiederholt sich die Szene ein bisschen. Und diesmal aber nicht ganz so, weil Worf sagt ja, ich weiß genau, dass da eine Party auf mich lauert. Und Riker, hey, wie kommen Sie darauf und so? Und geht weiter. Und Worf geht halt rein in sein Quartier. Da hängt das Schild nicht. Geht diesmal gleich um die Ecke und da sieht er keinen, aber die gute Troy taucht auf einmal von hinten auf. Und es hat keine Überraschungsparty gegeben, weil Troy das ja wusste. Sie hat auf was hat sie aufgepasst?
Auf den dalwanischen Zischkäfer, den hat sie gefüttert. Und ehrlich gesagt sah das für mich so aus, als ob sie morgens gedacht hätte, scheiße, ich soll doch schon seit 3 Tagen diesen Zischkäfer füttern. Und ist schnell los und ist reingekommen und hat gesagt, boah, dieses Schild, das nervt mich so. Hat es abgehangen und unterm Bett versteckt. Und dann hat sie diesen Zischkäfer schnell noch gefüttert und ihn überfüttert, damit er dann hoffentlich noch morgen lebt. So sah das aus.
Weißt du, das wäre super gewesen, wenn du es im Hintergrund gehört hättest, als Worf die Enterprise gerufen hat und als Picard rangegangen ist. Und im Hintergrund hörst du nur Troy, scheiße!
Und dann hört man es trappeln.
Und dann so, die Pflanzen.
Gott, das Schild muss auch noch weg.
Vergessen.
Das Schild ist noch in der Wäsche. Und sie überrascht ihn dann halt und sagt halt, dass sie weiß doch, dass er keine Partys mag und sie weiß doch, ein Klingone feiert seinen Geburtstag, aber am liebsten alleine, da musste ich auch ein bisschen lachen, am liebsten alleine, um zu meditieren oder sich mit seinem Schmerzstock zu schlagen.
Ja, wunderbar.
Da habe ich tatsächlich eine Frage. Wenn der erste Sprung erst auf dieser Party passiert ist,
ja,
ist dann das doch hier nicht die Realität, nicht, die wir am Anfang gesehen haben, oder?
Richtig, dann wäre
ja eben, das ist schon ein Problem, ja.
Ne? Mhm. Weil eigentlich könnte man ja gut mit leben, das ist nicht das ist eine andere Parallele als die ursprüngliche.
Ja.
Oder? Na gut, ja. Sie haben ja die Quantensignatur verglichen. Also ist er jetzt schon, ich sag mal in Anführungszeichen, zu Hause? Oder währenddem die Bude leer stand, haben die da drin Party gemacht. Das Schild ist leider zerbrochen. Und sie hat so ein bisschen klar Schiff gemacht. Das kriegt er nicht mit.
Das kriegt er nicht mit. Der musste wahrscheinlich der war wahrscheinlich eine Woche in Quarantäne, bevor er an Bord durfte. Und in der Zeit...
Haben sie renoviert.
Ja, haben sie renoviert, haben die Party abgesagt, weil er hat in seinem Bericht ja erzählt, was passiert ist. Dadurch wussten sie keine Party, ne, für den 30-jährigen Jungen. 30, komm ich gar nicht drüber weg. 40
verrückt,
oder sowas.
Ja.
Aber echt, ja, aber eigentlich vom Bruch her, von der Logik her, war der erste Sprung erst auf der Party. Also hätte es hier auch diese Party eigentlich geben müssen, aber wahrscheinlich, na gut, sie haben die Signaturen verglichen und offizieller Kanon ist ja, es ist die richtige Realität. Und nun ist der gute Worf ja aber auch deutlich interessierter an der guten Troy. Also er sieht sie ganz anders, so ein bisschen hat man das Gefühl. Mhm. Er hat ihr ja vorher auch in der anderen Realität, das fand ich auch so niedlich, wo sie ihm das sagte mit, ich kann es gar nicht fassen, dass es eine andere Realität gibt, in der du mich nicht liebst und so. Und wo er uns hier so sinngemäß sagte, ich habe dich immer als eine geschätzte Kollegin angesehen.
Und als eine gute Freundin, aber ich habe es auch nicht ausgeschlossen.
Das ist übrigens, es muss man sich wirklich mal merken, solche Sätze und so, ne? Ja, bisher wollte ich von dir nichts. Ich habe es aber auch nicht kategorisch ausgeschlossen, dass sich das noch irgendwann ändert.
Ne? Nein, nein, dann musst du an dem Satz anfangen, musst du noch arbeiten. Also ich wollte bisher nichts von dir, das ist kein guter Start. Ja, da musst du noch ein bisschen Worf gucken.
Du hast recht, du hast recht. Ja, ja, muss ein bisschen Worf gucken. Loving with Worf. Die neue Serie. Captain Worf. Ja, und sie macht ihm ein Geschenk, so ein kleines verpacktes, ne, was nicht, ne, extra an die Wand gehängt werden muss, hoffentlich.
Ne? Ja, hoffentlich, ja. Aber und diese Hologrammfolie in TNG immer, dieser Glitzer, ja. Oder? Oh, es ist so furchtbar, das 24. Jahrhundert glitzert immer.
Mhm. Ja, total. Aber er sagt ja, ob sie noch bei ihm bleiben möchte, ne? Ob sie ein bisschen Zeit mit ihm verbringen möchte. Und er würde ihr dann auch was kredenzen. Ne? Sie setzt sich hin und sagt, ja, gut, schön, ne, wenn du nicht erwartungsvoll, ne? Wenn sie sagt, du willst alleine deinen Geburtstag feiern und na, gute Worf, ne? Springt dann über sich, über seinen Schatten direkt zum Replikator und sagt, Sekt. Ganz viel Champagner. Sekt. Champagner. Sagt Champagner. Ja
Champagner. Champagner.
Champagner.
Ja.
Champagner.
Und das war improvisiert. Und für mich. Das,
nee, nicht ganz improvisiert. Mhm, genau, es stand nicht im Drehbuch, gelesen? Aber der Regisseur. Genau. Der Regisseur wünschte sich ein anderes Ende, also ein klareres Ende einfach. Und deswegen hat man das dann noch reingeschrieben, dass er sagt, Champagner. Es war nicht von ihm improvisiert, aber der Regisseur hat insistiert gegen das Drehbuch.
Hm. Okay, was war denn ursprünglich? Da hatte ich auch gelesen, dass es nicht drin stand und dass sie das dann noch so reingepflegt hätten.
Mhm. Was war denn? Na, ich denke, vielleicht hätte es, ich weiß es nicht, ich glaube, also oder ich könnte mir vorstellen, dass er einfach mit dem Gang zum Replikator dann, also würde dann so langsam die Schwarzblende kommen. Das könnte ich mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob er irgendwas anderes bestellt hätte, irgendwas zu essen oder so, aber man wollte es nochmal klarer machen. Also er stößt jetzt hier mit ihr auf seinen Geburtstag an, obwohl wir jetzt eine ganze Folge lang gezeigt bekommen haben, wie sehr er es hasst, Geburtstag zu feiern. Ne?
Ja, ja. Und also im Prinzip sich doch ein bisschen zu ihr hinwendet und im Prinzip erstmal durch 80 Parallelen musste, um darauf aufmerksam gemacht zu werden. Oh, sie ist vielleicht doch etwas mehr als nur eine gute Freundin. Hm. Ach ja, mit dem Champagner ist auch super, weil er da ja irgendwie, das wird ja so suggeriert, dass das ein Getränk ist, was ihr gut schmeckt. Also er ist ja sicher nicht der Champagnertrinker, oder?
Ja,
also,
ja.
Oder? Also, worauf würde ich jetzt nicht so sehen? Das, das
nee,
heißt,
er hätte irgendeine Teezeremonie hätte er durchgezogen oder Blutwein, ja.
Genau. Ja, Blutwein.
Nee, den Blutwein. Hat er wegen ihr bestellt, ja.
Ja. Tja, und dann.
Ja, und diese Idee der Romanze, ja, und dann ist aus. Ja.
Die Idee der Romanze kam für mich immer ein bisschen spät in der Serie, weil jetzt so 14 Folgen vor Schluss. Und danach ja ist es ja danach komplett im Sand verlaufen, ne? Also
ist ja kein Geheimnis. Naja, relativ. Also sie haben es 7 Folgen später wieder aufgenommen. Sie haben so ein bisschen damit versucht zu spielen in der Fall Utopia Planetia. Könnt ihr euch erinnern, da gibt es so Szenen, wo sie doch so Wahrnehmungen, so Feedbacks hat von diesen tragischen Ereignissen, wo sich jemand umgebracht hat und muss dann da quasi in Anführungszeichen gerettet werden, dass sie da nicht auch reinfällt oder so, weil sie dann da so ein bisschen außer von Sinn ist und er greift sie, packt sie zurück und sie kann sich bei ihm mal so ein bisschen ausheulen. Und dann eine Folge später bei Genesis, da haben sie es ja nochmal versucht, nochmal anzupacken sozusagen.
Ja, ich meinte nach TNG, nach der Serie, ist es halt im Sande verlaufen. In den Kinofilmen wurde es nicht mehr thematisiert und in Deep Space Nine wurde es auch nie thematisiert und er war da ja sichtbar nicht mehr mit Troy zusammen, hoffe ich
zumindest. Ja, naja, ganz ehrlich, es war ja auch eine Schnapsidee. Also genau so, wie es entstanden ist, dass es ein Gag war im Writers Room, eine Idee, eine fixe Idee und mir hat es einfach nicht hergegeben. Also ich finde, Frakes hat sich zu Recht aufgeregt. Aber ich finde es eine schöne Option, dass sie es mal durchgespielt haben. Hey, warum nicht? Ne? Und es ist das Leben ist ja eben auch nicht so, dass Hollywood Liebe entdeckt und dann leben bis ans Ende ihrer Tage oder bis wir einen tollen Blockbuster über die Scheidung sehen. Also so ist das Leben. Ja?
Abgesehen davon, die Chance, deinen Partner auf der Arbeit quasi zu finden, ist ja sehr groß. Ne? Also schlicht und ergreifend aufgrund der Menge an Zeit, die man da verbringt.
Ja, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Mich und meine Frau hatten uns auf der Arbeit kennengelernt. Ja, ja.
Echt?
Ja.
Oh. Cool.
Ach. Nein, ich muss sagen, bei diesen ganzen Beziehungen in den Star Trek-Serien, da hat das immer mal mehr besser, mal schlechter funktioniert. Ich muss sagen, für mich war immer so diese Torres Beziehung Torres-Paris auch immer so ein bisschen, so hat mich einfach nicht interessiert. Weißt du? Einzig gut fand ich, wo ich wirklich so ein bisschen mitgelitten habe, war wirklich Dax und Worf. Das finde ich hat gut funktioniert. Ja. Da hätte ich mir mehr von gewünscht. Aber war es da nicht auch, dass als dann Ezri da war und Julian mit Ezri, hat er da nicht auch bei Worf? Nee, hat er nicht, oder? Hat er nicht erst gefragt?
Na, Ezri und Worf haben für sich die Lage versucht zu klären, ne?
Ja, es war auch noch eine andere Situation, stimmt. Ja. Der nächste Drill. Hm. Ja, okay, dann würde ich mal sagen, kommen wir mal kurz zu kleinen Bewertung. Tanja, wie fandst du denn die Folge?
Ich hatte total viel Spaß. Also danke an Nerdpunk für diese Empfehlung oder für diesen Wunsch. Ich bin überrascht jetzt, also sowohl nach dem Schauen als auch hier nach der Besprechung, wie vollgepackt diese Folge ist. Und wenn wir hier an manchen Stellen zwar sagen, da hätte man doch nochmal drauf gucken können oder da hätte man ein bisschen mehr sagen können, aber da muss ich auch denken, wann denn? Ne? Also wir sind hier durch so viele Realitäten gesprungen, wir haben so viel gezeigt bekommen, es wurde an so viel Stellschrauben gedreht, um uns die Realitäten anders zu präsentieren. Das begeistert mich total, was sie da alles für Register gezogen haben. Ich find sie super unterhaltsam. Öffnet nochmal den Blick, sowohl für uns als Zuschauer als auch für die Charaktere. Also mich hat es hier total gut unterhalten. Ja. Mhm. Wie ist es bei euch?
Micha?
Ja, bei mir auch. Also ich hatte die gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich wusste dann, als ich es angemacht habe, ist mir dann wieder eingefallen, ach, das war die Folge mit den ganzen parallelen Realitäten und so. Und ich konnte mich auch noch direkt an diese Enterprise erinnern, die das Ganze dann verhindern wollte. Weil die Szene hatte sich irgendwie bei mir eingebrannt damals. Aber ich habe mich auch total gut unterhalten gefühlt, vor allem es war so mega witzig an manchen Stellen, gerade wie gesagt, dieser Blick, wenn Worf um die Ecke schaut, allgemein, wenn er so hochschreckt. Ich hatte die wirklich auch gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, aber ja, hat wirklich gut unterhalten.
Ja, bin ich komplett bei euch. Also ist wirklich eine tolle Folge. Ich hatte die auch nicht auf dem Schirm, mehr so wirklich. Und das habe ich tatsächlich in letzter Zeit gelernt, auch durch die Folgen, die wir jetzt schon besprochen haben. Da waren ja wirklich welche dabei, wo ich auch gesagt habe, der hätte ich mir wahrscheinlich nie nochmal angesehen oder so normalerweise. Und dann entdeckt man dann durchaus mal noch solche Perlen. Und es ist wirklich eine gute Folge. Sie hat tolle Effekte, sie hat tolle Momente, tolle Charaktermomente. Die Entwicklung der Figuren ist sehr schön und auch wie sich die einzelnen Realitäten und allein schon technisch und optisch voneinander unterschieden haben. Da hätten die sich das deutlich einfacher machen können. Ne, die hätten das mit so Frisuren und Bärten und so sich ganz billig hätten machen können. Aber dass die alleine so wirklich so krasse Umbauarbeiten, ob sie nun sinnvoll waren oder nicht an allen Stellen, sei mal dahingestellt, gemacht haben, haben die wirklich einen immensen Aufwand betrieben. Und das ist mal echt nicht hoch genug einzuschätzen. Und auch das Finale mit diesen Millionen an oder Hunderttausenden an Enterprises, das sieht einfach wirklich, wirklich gut aus. Und ach, das ist, ich finde es schön. Ich finde auch diesen kleinen Knick am Ende, dass man sagt, oder hey, es könnte vielleicht, ist es dann vielleicht doch nicht die richtig Parallele, in der er am Anfang gestartet ist, sondern vielleicht doch eine andere, ist es nicht, aber sowas Kleines, ein kleiner Zweifel bleibt da noch. Also, und das ist einfach was wirklich Gutes, Star Trek vor allen Dingen für mich auch ausmacht. Und ich muss sagen, Michael Dorn ist wirklich in Worf, mit Worf hat er sich wirklich auch ein Denkmal gesetzt. Also das ist so großartig, wie er hier spielt, von ernst über witzig bis auch so seine Gefühle so offenlegen. Und er muss ja nun mal häufiger über Schatten springen, als es die ein oder andere Figur muss. Ne? Und das ist wirklich, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Also auch von mir da, an den guten Nerdpunk, war eine gute Empfehlung, die wir jetzt 2 Stunden lang besprochen haben. Krass, 2 Stunden, Leute. Ja, hat noch einer was er loswerden möchte zu der Folge?
Ja, du, sag mal, ich glaube, Worf war bei einem Butlet-Wettkampf auf Forecast 3, oder?
Echt? Weiß man, wie er das wie er das irgendwie, wie er da rausgegangen ist? Hat er da gewonnen, oder?
War das der auf Forecast 3?
Ich weiß nicht.
War da nicht ein Butlet-Wettbewerb?
Ja, das war der Butlet-Wettbewerb.
Wo war denn der eigentlich nochmal? Weiß einer, wo der war?
Ich meine, auf Forecast 3, ja.
Da soll letztens ein Butlet-Wettbewerb gewesen sein. Ja, in diesem Sinne, macht's gut. Tschüss und ciao.
Ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.